Podcast und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer sehr voluminösen Folge 1912, dem SV Meppen Podcast, in dem wir unter anderem drei Spiele der ersten Herren diskutieren müssen. Und für drei Spiele brauchen wir auch drei Meinungen, deswegen nehmen wir wie immer Lukas, ja, Hallöchen, moin. Und moin. Gegenüber von mir, der Lutz, moin.
Moin.
Ja, wir werden halt, wie gesagt, die drei Spiele der ersten Herren besprechen, Todesfelde und wie quasi die Aufstiegshoffnung zum Grabgeflüster wurde. Dann setzt das Heimspiel gegen Havesel den Defi nochmal eben an, muss man so sagen, und hinterlässt einen mit etwas Euphorie, nur um dann alles bei St. Pauli wieder mit dem Arsch zusammenzureißen und uns den Totenkopf aufzusetzen. Also das wird eine haarige Besprechung. Wir werden das Ganze so ein bisschen verwurstelt als Gesamtsituation der Ersten, glaube ich, so ein bisschen einhergehen. Und schauen wir mal, und dann gibt es auch noch ein bisschen was von den Damen und von der Zweiten zu berichten.
Genau, das wird so garniert sozusagen. Garniert. Diese volle Folge wird garniert noch mit Frauen und Zweite.
Ja.
Was dann insgesamt erfolgreicher war, zumindest.
Ich bin ja mittlerweile smart geworden. Ich gucke mir ja Auswärtsspiele einfach nicht mehr an. Das bringt's ja nicht.
Das ist vernünftig, ja.
Ja, deswegen könnt ihr tatsächlich etwas mehr, wobei Todesfelde habe ich ja noch über weite Strecken noch, nee, habe ich gar nicht gesehen, genau.
St. Pauli vielleicht. Das war ja das letzte Spiel.
Ja. Wohingegen Havelse natürlich sehr schön war. Aber wir fangen chronologisch logisch an und sind erstmal.
Ja, Todesfelde, Aufsteiger. Darum ging es ja am Anfang. So, Aufsteiger haben wir noch nicht gewonnen. Aber Todesfelde jetzt genau eigentlich wie Emden auch nicht so ein typischer Aufsteiger. Wobei man am Anfang der Saison noch gedacht hat, das ist ein typischer Aufsteiger. Also einer, der sofort wieder runtergeht. Haben wir auch, glaube ich, schlecht in die Saison gekommen. Wie die ersten drei Spiele auch klar. Nee, klar, glaube ich nicht, aber verloren. Und sich dann aber so ein bisschen gefangen und dann auch so wilde Ergebnisse geholt. Glaube ich jetzt, obwohl, nee, jetzt haben sie ja, glaube ich, 3-0 verloren. Aber ich glaube, dann auch so Siege geholt, von denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Ich glaube, noch einen hohen Sieg gegen, genau, in Lohne geholt. Auch gegen Bremen 2 gewonnen, was ja so Ergebnisse sind, mit denen manche Vereine können nicht in Bremen gegen Bremen 2 gewinnen, das ist ja dann so. Von daher, aber ja, das war dann so. War dann eigentlich auch schon klar, okay, die werden uns das Leben wohl schwer machen. Vor allem, weil wir uns das Leben ja auch jetzt auch immer selber schwer machen. Das ist ja irgendwie so verrückt, dass wir es einfach nicht hinkriegen. Und Todesfelde dann eigentlich auch so ein typischer Gegner für so ein 0-0. Weil so ganz schlecht war das Spiel eigentlich auch von uns nicht. Es war halt ein Gegner, der uns das halt wirklich schwer gemacht hat. Aber wenn du halt aufsteigen willst, musst du solche Spiele halt ziehen. Aber das ist halt unser Ding, dass wir. Das ist
ein Satz, den wir schon häufiger verwendet haben, ja, in dieser Saison.
Ja, ja, deswegen. Also, wir schaffen es nicht, gegen so sehr tiefstehende Gegner das Spiel zu machen.
Das war so ein typisches Spiel aus der letzten Rückrunde, was wir da halt irgendwie mit 1-0 genau gewonnen haben, was ja halt jetzt nicht 1-0 gewonnen wurde, leider.
Nee. Chancen waren auch dafür da. Insgesamt war das ein sehr chancenarmes Spiel zwar, aber es hätte auch 1-0 oder 0-1 ausgehen können. Aber insgesamt muss man schon sagen, Todesfelde hat das sehr, sehr gut gemacht. Und wir halt nicht.
Das ist ja quasi auch ein Satz, den du auswärts immer sagen kannst irgendwie.
Ja, ich meine, es war auch wirklich, es war so ereignislos. Es war einfach so ein Spiel, wo du, glaube ich, so als Neutraler drauf guckst und sagst, ja, vergessenswert so. Als Mappen-Fan guckst du drauf und sagst, ja, es war mehr drin.
Hast alles im Griff gehabt, aber
ja,
hast
ja
auch nicht geschafft, ja, die eine hundertprozentige.
Genau, ja, du hast viel Ballbesitz gehabt, glaube ich, so insgesamt. Große Chancen nicht bei rauskommen. So ein, zwei gute Chancen gab es zwar und die machst du dann nicht. Und dann geht so ein Spiel halt 0-0 aus, aber wir waren auch defensiv. Wenn Todesfelde sich offensiv mal beteiligt hat, dann wurde es auch mal gefährlich. Also über unsere rechte Seite haben sie sich dann auch nochmal eine Riesenchance erspielt, was dann halt nichts wurde. Ich glaube, ein, zwei gute Chancen gab es auch noch. Aber ja, insgesamt war das schon sehr wenig. Unsere guten Chancen in der ersten Halbzeit fällt mir auch gerade noch so ein, dieses Ding von Fedel, was an Pfosten ging, das war dann auch noch eher so durch Zufall. Die in Anführungsstrichen gut herausgespielten Chancen hatten wir zwar in der zweiten Halbzeit, aber insgesamt war das schon, ja, war das ein schwieriges Spiel. Und da kann ich gleich mal die Frage in die Runde stellen, warum schaffen wir es nicht, so gegen solche Mannschaften gut auszusehen? Ich meine, man kann jetzt einfach sagen, wir sind halt auswärts schlecht, das stimmt ja auch. Aber ich meine, wir hatten so ein Spiel auch gegen Drochtersen-Assel zum Beispiel, wo wir auch sogar mit einem Mann mehr über lange Strecken gegen den tiefstehenden Gegner einfach nichts kreieren konnten. Man kann eigentlich beim SV Meppen sagen, wenn wir früh in Führung gehen,
wird es ein gutes Spiel. Wenn wir nicht früh in Führung gehen, wird es ein anstrengendes Spiel.
Also auch an diese Situation erinnere ich mich. Es kann gar nicht so lange her sein, auch zwei Saisons vielleicht oder so, wo es genauso auch am Anfang lief irgendwie. Wenn wir früh in Führung gehen, dann kriegen wir das alles wo gewuppt. Wenn nicht, dann läuft es meistens gegen uns.
Ja, das einzige Spiel, was mir gerade einfällt, wo es nicht so war, war gegen Oldenburg, wo wir 2-2 gespielt haben. Da sind wir ja früh in Führung gegangen, sogar zweimal in der Halbzeit in Führung gegangen, haben wir aber doch noch sehr glücklich ein 2-2 mitnehmen müssen. Aber so, ich sag mal, vielleicht ist es dann eher was, was man aufs Heimspiel ziehen kann, und auswärts ist es halt immer schwierig.
Ich meine, das zumindest was optisch irgendwie so mal ins Auge sticht, ist offenkundig der Matchplan. Lass uns mal schnell agieren, lass uns mal schnell was kreieren und versuchen, was mitzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob man dann irgendwie plötzlich so eine Nulltaste drückt, dass man sagt, wir müssen unbedingt in den ersten 10 Minuten ein Tor schießen. Und dann gucken die Spieler so auf Uhr und denken, ah, Minute 11. Dann ist ja jetzt Pause angesagt. Ja,
ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es auswärts überhaupt nicht so ist. Also zu Hause, ja, da funktioniert es ja auch häufig. Ja,
aber wobei auch auswärts, also gerade in den vergangenen Spielen, gut, wenn ich jetzt natürlich jetzt die letzte nicht gesehen habe, kann ich das nicht beurteilen. Aber davor war das auch schon so, dass am Anfang immer gedacht hast, okay, die spielen gut mit, die versuchen hier was zu machen. Und dann passiert halt nichts. Ne?
Ja, ich gucke gerade mal
so halt, unsere Spiele, was zu. Halt natürlich auch gerne auswärts mal passiert, der Gegner läuft noch stärker an.
Ja.
Das ist natürlich so eine Sache, die kannst du dann nicht
in den Griff bekommen. Ich habe gerade mal unsere Spiele angeguckt. Das erste Spiel war ja in Emden. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr ganz genau. Da habe ich immer nur noch die erste Halbzeit im Kopf, dass Emden da alles gemacht hat, dass sie in der zweiten Halbzeit so ein bisschen besser reingekommen sind. Dann Oldenburg habe ich gerade schon erwähnt. Blau-Weiß-Lohne, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, was aber auch davon begünstigt war, dass wir halt früh in Führung gegangen sind und später auch noch durch eine gelb-rote Karte. Dann wurden wir in Bremen abgeschlachtet, 4-1, Todesfelde 0-0 und dann St. Pauli 2-1. Auswärts düster.
Klingt nicht wie ein Aufsteiger.
Nee, oder? Absolut nicht. Wenn du die Heimspiele anguckst, dann sagst du, ja, klar, also die steigen easy peasy auf. Ja. Aber auswärts, ähnlich wie letzte Saison, schwach. Du hast vorhin schon gesagt, dass wir in der Rückrunde dann auswärts auch stärker oder solche Spiele auswärts gewonnen haben. Das stimmt. Da waren die Auswärtsspiele, glaube ich, insgesamt immer noch spielerisch ziemlich schwierig. Da haben wir sie aber irgendwie gewonnen.
Ja, genau, das meine ich ja. Das war ja, also vom Prinzip her, ich meine, das ist ja, ich meine, klar, man hätte Todesfeld, man hätte auch Pauli locker gewinnen können. Ich meine, locker ist jetzt, Pauli war besser, aber ich meine, es stand Ewigkeiten 1-1 und wenn da halt so ein Ball reinfällt, wie es halt oft passiert ist, gewinnst du das halt auch. Und das passt im Moment auswärts gerade irgendwie nicht. Und ja, die Frage ist wirklich, warum? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende
Frage. Ich würde sogar noch eine anschließende Frage daran setzen, die jetzt so ein bisschen hart klingen mag auch und die vielleicht in dem einen oder anderen, also technisch bedingt können wir sie vielleicht ein bisschen beantworten, aber ansonsten die Frage im Raum gestellt, stünden wir mit Adrian Alipur jetzt tatsächlich schlechter da in der Liga?
Spielerisch ja.
Das sage ich ja gerade. Spielerisch können wir es garantiert diskutieren, weil ja halt Mittelfeldspiel und so unter Adrian nicht so passiert ist, dass jetzt so ein bisschen mehr aufgestellt ist. Aber wenn ich jetzt rein ergebnistechnisch gucke, weiß ich nicht,
ob es
wirklich wesentlich schlechter gelaufen wäre.
Ja, das ist natürlich immer spekulativ. Aber wenn man sich anguckt, wie die Heimspiele unter Adrian gelaufen sind, 1-1 gegen Weiche Flensburg, noch ein eher besseres Spiel, auswärts über lange Strecken indiskutable Leistung in Emden. Zu Hause eigentlich eine indiskutable Leistung gegen unfassbar schlechte Osnabrücker und gegen 10 Drochtersen Asselner, die das aber auch sehr gut gemacht haben, muss man dazu sagen. Die haben, also wenn man nämlich guckt, das erste Heimspiel unter Lukas Biniermann dann, DFB-Pokal ausgeklammert, gegen Bremer SV, auch mit 10 Mann, ging halt 5-0 für uns aus. Damit will ich jetzt nicht sagen, Biniermann gewinnt 5-0, Alipur spielt nur unentschieden, sondern damit will ich sagen, Drochtersen Assel weiß, wie man mit 10 Mann verteidigt. Der Bremer SV, ich muss gerade mal schauen, wann die gelbe Karte war, das war nach dem 1-0 allerdings, okay, weiß halt nicht, wie man mit 10 Mann verteidigt, sondern hat versucht dann halt mit 10 Mann noch irgendwas zu kreieren oder so, das hat dann halt nicht funktioniert. Deswegen, es gibt Argumente auf jeden Fall, die dafür sprechen, dass es mit Adrian Alipur schlechter laufen würde als aktuell. Aber ist spekulativ, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass sich Mannschaft und Trainer doch noch eingegroovt hätten, auf ein Spielsystem geeinigt hätten und dass wir das dann besser gespielt hätten.
Ja, weil ich also finde schon. Genau das ist ja die Sache, die ich jetzt also indirekt damit in den Raum gestellt habe, dass nämlich dieses Eingrooven noch nicht so richtig stattgefunden hat. Mich hinterlässt sowas perplex, wenn du solche Leistungen siehst, wenn du siehst, dass die Pauli 2 letzte Minute sich da auch den einen Punkt noch vom Brot nehmen lassen, sage ich jetzt mal. Aber zu Hause gegen Havelse so eine Bombenleistung bringst. wohlgemerkt, aber auch also das erste Mal diese Saison, dass ich sagen muss, das war wirklich so eine Bombenleistung. Wir haben vorher auch gute Spiele gehabt, die sahen aber alles hakliger aus als gegen Havelse, fand ich. Ich fand das schon sehr sortiert. Ich fand, da ist vieles gut gegangen im Havelse-Spiel. Ja. Viele Standards, viele Pässe haben funktioniert, viele Varianten haben richtig gut geklappt. Das ist etwas, was du vorher nicht hattest. Ich finde, also wenn auch gerade vorher die Heimsiege da waren, da war so ein bisschen mehr Matchglück dabei. Also gut, ist das ein bisschen nicht so glatt gelaufen und ist trotzdem gut ausgegangen.
Ja, also wir haben davor gegen Lübeck 3-0 gewonnen. Das ist ein Spiel halt, wo der Gegner unfassbar schlecht war. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt von Matchglück sprechen. Da würde ich einfach sagen, wir haben einen schwachen Gegner dominiert.
Das Glück war, dass du einen schwachen Gegner gekriegt hast.
Ja, gut, okay, ja. Aber warum? Ja, okay, ja, wenn du das so siehst, okay. Davor haben wir 3-1 gegen Jeddelo gewonnen zu Hause. War auch ein starkes Spiel, haben wir auch zeitweise 3-0 geführt und da gab es die gelb-rote Karte für oder gegen uns, also für uns gegen Jeddelo. Dann erst später, wo das Spiel eigentlich schon gelaufen war, würde ich jetzt auch nicht unbedingt von Matchglück sprechen. Aber ich finde es halt witzig.
Das ist jetzt ein bisschen, also häng mich nicht an dem Wort auf. Ich habe das jetzt genommen, um die Situation darzustellen. Ich habe gesagt, dass gegen Havelse das alles super geklappt hat irgendwie. Mhm. Dass er wirklich wie ein perfektes Spiel, also perfekt ist auch schon übertrieben. Ja. Ich nehme das Board jetzt trotzdem. Mhm. Perfektes Spiel von unserer Seite aus. Das war in den Spielen vorher nicht der Fall, auch wenn wir gewonnen haben.
Okay.
Da sah das nicht so eloquent aus. Dann rede ich jetzt nicht von Matchglück, sondern von
Eloquenz. Dann würde ich es eher, dass das Bremer SV-Spiel da als Beispiel für nehmen, wo wir 5-0 gewonnen haben, wo wir aber die ersten 25 Minuten halt so gespielt hätten, als hätten wir zum ersten Mal gegen Ball getreten. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, da stimmt das. Die Spiele danach, ja, so ganz hundertprozentig ist es beim SV Meppen noch nicht okay. Darauf können wir uns einigen, das hat dann aber unterschiedlichste Gründe. Aber halt diese.
Ja, genau, und das sind ja die wir jetzt so ein bisschen ergründen.
Ja, genau, aber es ist einfach schwer zu verstehen, wie du quasi am Samstag gegen Havelse, den ungeschlagenen Tabellenführer, 4-0 gewinnst und dann gegen St. Pauli.
Also ich würde sogar knallhart sagen, die 4-0 wegbretterst.
Ja,
es war eine Top-Leistung von uns. Havelse nicht so stark unterwegs. Man fragte sich zwischendrin wirklich, wie kommen die da oben hin mit so vielen Punkten Vorsprung?
Ja, bitte. Ja, wieder gewonnen tatsächlich, als wir hier verloren haben. Natürlich.
Keine Ahnung, woher.
Ja, Norderstedt.
Und dann tust du dich so extrem schwer gegen Pauli, dass du am Ende dir auch noch einen einfängst.
St. Pauli, muss ich irgendwie sagen. Es gibt vielleicht Hörer, die darauf achten. Vor allem St. Paulianer. Die sind, glaube ich, immer ganz
St. böse. St. Pauli 2.
Genau.
Ja, um 20. Ganz genau.
23 oder so. Ja, nee, ist halt, das ist das Irritierende, dass du halt, also ich kann ja nachvollziehen, wenn du 4-1 gegen Bremen 2 verlierst. Hochverdient verlierst, dass du dann in dem nächsten Auswärtsspiel versuchst, anders aufzutreten, dass du dann gegen einen tiefstehenden Gegner es auch nicht leicht hast dann auch nicht das Matchglück hast, wie du es irgendwie immer nur zu Hause hast oder letzte Saison, dass du dann da halt 0-0 vom Platz gehst. Ja, okay, gut. Ist halt scheiße, sind nicht unsere Ansprüche, Todesfelde, du musst gegen die gewinnen, egal, wenn die mit 10 Mann im Strafraum stehen. Und dann gewinnst du 4-0 gegen Havelse und verlierst, aber trittst dann trotzdem schlecht gegen St. Pauli auf. Du hast halt über 90 Minuten lang ein schlechtes Spiel abgeliefert. Liegst
ja auch erst mal wieder hinten, ne?
Liegst auch erst wieder hinten, ja. Da hast du quasi so ein Tor gekriegt, wie du es eigentlich dann quasi selber machst, so. Dass du dann halt ein schönes Glückstor dann in Anführungsstrichen machst. Also es war ja Freistoß, der dann abgefälscht war.
Naja, abgeblockt.
Abgeblockt war, genau.
Und dann der Nachschuss
in den Winkel. Ja, richtig, genau. Und
aber das finde ich das Irritierendste daran. Also klar, gegen Todesfelde, gegen eine Mannschaft, die ganz klar hinten drin steht und verteidigen will, dass man sich da schwer tut, kann ich noch nachvollziehen oder kann passieren. Da sind wir halt wirklich noch nicht gefestigt oder stark genug, um so eine Mannschaft wirklich herzuspielen. Aber Pauli hat sich ja gerade nicht hinten reingestellt. Die haben ja mitgespielt, also was heißt mitgespielt? Die haben das Heft in der Hand gehabt,
genau,
eigentlich.
Ja. Sonst wären sie auch schwierig in Führung gegangen, tatsächlich, ne?
Also ja, ich meine, gut, durch den Freistoß kann es immer in Führung gehen. Und ich meine, wir haben dann auch ein paar Minuten gehabt, in der wir ja auch den Ausgleich gemacht haben, wo man dann die Hoffnung hatte, so, jetzt kommen wir ins Spiel rein, jetzt fängt es an zu laufen. Und haben uns dann trotzdem die Butter wieder vom Brot nehmen lassen, quasi, und haben auch das Heft aus der Hand gegeben.
Ja.
Und haben, gegen Pauli halt keine Schnitte gehabt in dem Sinne, auch spielerisch nicht. Und das ist halt das, was wirklich irritiert, weil ich meine, man könnte es ja nachvollziehen, wenn man sagt, ja, gegen Havelse, eine Mannschaft, die spielen will, die spielerisch auch stark ist, die halt nicht so defensiv spielt, die spielt man dann halt raus und die besiegt man dann halt auch und dann auch standesgemäß 4-0, wie es in dem Spiel war. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen das Schockierende, dass es gegen Pauli halt keine Verteidigungsschlacht war und man trotzdem es nicht nur nicht geschafft hat, die Räume zu nutzen, sondern auch ja die Räume halt angeboten hat. Also man hat ja in jeder Hinsicht ein schlechtes Spiel gemacht und das ist halt wirklich, ich sag mal, in dem Sinne ein bisschen neu tatsächlich. Also in dem Sinne war das wirklich ein bisschen schockierend. Und da muss man einfach sagen, da hat man das
hat so ein bisschen an den Anfang der Saison zurückgeändert. Also da haben wir es eher mal gehabt, dass du dann nach ja, einem einigermaßen soliden Auftritt plötzlich wieder eine grottenschlechte Leistung auf den Platz gekommen
hast. Ja, und man hat das 4-0 einfach weggeworfen. Also ja. Das ist jetzt wirklich nichts mehr wert. Also man hat genau die 3 Punkte jetzt wieder verschenkt. Und das ist leider...
Ich möchte noch ein bisschen erst auch noch über, wir können ja nicht einfach so jetzt nur die schlechten Sachen rausnehmen, ein bisschen über Havelse können wir auch noch sprechen, finde ich ehrlich gesagt, bevor wir auf St. Pauli kommen, weil man muss trotzdem schon sagen, dass das wirklich eine unfassbar gute Saisonleistung war, von Anfang bis Ende. Also Havelse hatte, glaube ich, die ersten 5 Minuten vielleicht noch eine Chance quasi, wo die dann halbwegs ebenbürtig waren und auch mit 11 gegen 11 waren wir über weite Strecken eigentlich ganz klar überlegen, muss man wirklich sagen.
Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe.
Ja, ich wollte nur noch nicht, dass wir jetzt über Havelse hinweggehen und einfach immer nur meckern.
Ja, das kann man schon nochmal herausheben. Ich meine, das war ein wirklich...
Vollkommen richtig, da sollten wir auch noch kurz drüber reden, gar keine Frage, weil es halt meiner Meinung nach sogar das beste Spiel der Saison bisher war. Und da ist es halt auch das wert, dass man da noch mal ein paar Minuten reinsetzt, gar keine Frage. Wie Lutz ja auch gerade richtig gesagt hat, du musst es ganz im Kontext sehen, ne? Und also vorher grottig, vorher schlecht,
schwieriges Spiel,
dann glorreich, dann
grottig.
Dann wieder grottig. Und genau wie er gesagt hat, die 3 silbernen Punkte, die du geholt hast, hast du einfach nicht vergoldet.
Nee.
Oder die 6 silbernen Punkte, so musst du es ja im Prinzip sagen, ne?
Trotzdem finde ich es doch schon bemerkenswert, dass du, man hat ja auch so ein bisschen gedacht, oder man wirft der Mannschaft ja immer so vor, dass sie jung ist und deswegen halt solche Spiele gegen Erfahrene dann nicht ziehen kann, weil man sich dann düpieren lässt, finde ich. Aber dann witzig, dass man gegen 2 U-Mannschaften dann doch verloren hat und beide Spiele, also gegen Bremen 2 und gegen St. Pauli 2, doch deutlich schlechter war als der Gegner und gegen so Erfahrene wie Havelse dann eigentlich seine Qualitäten doch locker auf den Platz gebracht hat. Also wirklich schon auch stark, wie man das, einschränken kann man zu Havelse tatsächlich noch sagen, dass das 1-0 durch einen Elfmeter gefallen ist. Aber auch davor hatten wir eigentlich schon so gute Chancen für einen Tor, dass da eigentlich,
Man hat ihn auch erzwungen. Ich meine, das war, also so ein Elfmeter, so ein klarer Elfmeter ist selten.
Ja. Ein Elfmeter, von dem keiner gedacht hat, dass es den diese Saison noch gibt.
Ja. Genau, ein Marek Janssen Elfmeter, wir haben es tatsächlich erlaubt, dafür muss der Schiedsrichter dafür hat er danach ja auch ein bisschen kompensiert.
Es hätte noch ein zweiter Elfmeter sein müssen, der hätte ja gewusst,
eine Minute später,
hätte er gewusst, dass so eine Szene noch kommt, hätte er den für Janssen wahrscheinlich nicht gegeben.
Ja, genau, es gab, also Janssen, überragender Pass von Nikel Tuklu, übrigens absolut mein Lieblingsspieler in dieser Phase aktuell, der macht richtig Spaß, der Junge. Auf Janssen gespielt hat. Janssen nimmt den Ball, legt ihn am Torwart vorbei, wird völlig umgebombt vom Torwart, macht den Elfmeter dann easy peasy rein. Eine Minute später Niklas Wessels wird ähnlich umgehauen, nicht ganz so extrem, und da ist auch die Frage, war es innerhalb oder nicht. In dem Fall aber auch egal, der Schiedsrichter sagt einfach, gar kein Pfiff, heißt also, hat er nicht als faulwürdig empfunden, aber kompensiert natürlich. Eine Minute vorher gab es Elfmeter für Meppen, dann Fabi dann danach natürlich nicht.
Schwierig. Es war von ich sag mal, aus guter Stadionposition würde ich sagen, war es ganz klar innerhalb.
Okay.
Und auch aus.
Okay.
Auch aus Wiederholungssicht. Also Stream-Wiederholungssicht würde ich sagen, es war auf jeden Fall auch ein Foul. Also ja, eigentlich war das ein klarer Elfmeter, ein klarerer als das 4-0 am Ende oder der zweite Elfmeter, der dann noch gegeben wurde. Aber es war wahrscheinlich zeitlich einfach zu nah, dass der Schiri eigentlich wirklich Muffensausen hatte, da wirklich
da wollte die Eier das Spiel in der Hose
zu haben auf den zweiten Elfmeter zu geben. Aber gut, man muss einfach sagen, man hat einfach sich da auch nicht von beirren lassen. Man hat einfach weiter super gespielt, weiter Havelse komplett dominiert. Auch wenn es dann gedauert hat, bis man dann den, ja, und ich sag mal, mit dem 2-0 war der Deckel dann drauf, aber bis man den Deckel dann drauf gemacht hat, man hat trotzdem nie irgendwie das Gefühl aufkommen lassen, dass das Spiel irgendwie in Gefahr wäre oder dass der Heimsieg irgendwie in Gefahr wäre.
Nee. Es gab nur in dieser einen Phase vom Schiedsrichter dann auch noch sehr viele gelbe Karten, so in ab der 30. bis zur 39.
Gefühlt innerhalb von 10 Minuten 10 Stück.
Ja, gefühlt, ja. Dann gab es auch die gelb-rote Karte halt für Havelse. Danach hat er das Spiel ein bisschen besser im Griff gehabt, muss man sagen. Aber das Spiel hat sich auch beruhigt. Wahrscheinlich ging das da auch so ein bisschen Hand in Hand. Ja, Niklas Wessels dann mit dem 2-0 in der 51. Minute. Und dann war die Messe gelesen. Genau. Adrian Lenz noch ein Tor gemacht, auch schön herausgespielt über die Seite und dann im Gewusel ihn reingemacht. Und genau, in der 90.
Christopher Schepp macht ein Tor.
Genau.
Auch etwas, was man diese Saison nicht mehr erwartet hat.
Elfmeter gegen Willi Evsejev, der ja eher ein Geschenk war, das stimmt schon. Ja. Im Stadion. Aber es sah doch eher vergleichbar aus, so von der Art des Foulspiels wie gegen Jansen. Mhm. Also wirklich auch so ein bisschen weggecheckt mit dem Arsch. Da kann man dann sagen, ja, wenn er den Dings pfeift, den ersten Elfmeter gegen Jansen, das ist ein ähnliches Art V-Spiel, nur die Intensität war natürlich deutlich geringer. Aber gut. So durfte Shep ran, Marek Jansen und Willi Evsejev als eigentliche Freistoßschützen haben verzichtet.
Elfmeterschützen, aber ja, das finde ich nochmal erwähnenswert, dass beide quasi sofort den Ball weitergeben.
Ja.
Also Jansen hat ja erst den Ball in der Hand, hat ihn dann an Willi, glaube ich, geben wollen und hat ihn dann an Shep gegeben, als Willi sagte, nee, lass ihn mal lieber.
Ja.
Und finde ich, das spricht nochmal dafür, dass die Mannschaft auf jeden Fall intakt ist.
Ja, würde ich auch sagen. Willi ist ja eigentlich wäre auch ein Kandidat, ist ja auch einer, der jetzt ein bisschen raus ist, so nur noch.
Er weiß halt auch, dass es eigentlich nicht sein Job ist, die Tore zu schießen. Und er weiß halt, dass da einer gerade rumkrebst, der Probleme damit hat, Tore zu schießen.
Ja, gut, er ist erster Elfmeterschütze und er kann auch Selbstvertrauen sammeln dadurch. Aber ja, eigentlich war jedem Stadion klar, dass Christopher Schepp den schießt, das stimmt.
Ja, ist trotzdem bemerkt, weil ich meine, er kann es auch oder hätte das Tor für seine Statistik, sage ich mal, für seine Startelf oder Einsatzargumente auch gebrauchen können.
Bestimmt. Ja, genau, das meinte
ich. Daher finde ich das auch respektabel. Aber ja, eigentlich war es logisch, dass man sagt, komm hier, du bist quasi
vorm Tief.
Neuzugang mit großem Namen. Und du musst irgendwie in die Spur kommen, damit wir diese Saison noch was davon haben.
Okay.
Und deswegen finde ich das mannschaftsdienlich auf jeden Fall absolut die richtige Entscheidung gewesen. Und kann man auch so erwarten als einer der Kapitäne oder ehemaligen Kapitäne auf jeden Fall.
Mhm. Ja, nee. Auch guter Elfmeter. Da war der Schiedsrichter. Der Torwart in der richtigen Ecke, aber gut platziert von Christopher Schepp und da konnte er sich dann auf die Anzeigetafel bringen. Dann 4-0 und genau, große Hoffnung. Aber ja, eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel und ich habe auch eigentlich gedacht, so jetzt muss auch der Knoten auswärts platzen.
Der Season Changer sein.
Ja,
vom Game Changer können wir nicht reden, sondern Season Changer.
Ja, richtig. Also Havelse, nachdem sie nur unentschieden gespielt haben vor diesem Spiel, verlieren sie jetzt gegen uns, werden jetzt nervös, wir gewinnen weiter und Havelse verliert, war die Hoffnung und genau umgekehrt war es dann leider, dass wir verlieren und Havelse wieder in die Spur findet. aber ja, trotzdem, man muss einfach sagen, dass das ein richtig gutes Spiel war und dass die Heimspiele jetzt insgesamt, die letzten jetzt halt eigentlich auch immer eine Steigerung zu sehen sind. Vielleicht nicht immer 100% souverän, aber Steigerung finde ich, sind in den Heimspielen zu erkennen, ist halt nur verwirrend, dass das halt auswärts überhaupt nicht der Fall ist. Und daran ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ist unser Stadion einfach so einnehmend, dass also am Support kann es nicht liegen, weil auswärts wird der Support wahrscheinlich zumindest so im Verhältnis besser sein als zu Hause.
Lauter,
genau. Und auch ja, der Block der Ultras wird wahrscheinlich insgesamt nicht in jedem Auswärtsspiel natürlich, aber ich sag mal, in den meisten Auswärtsspielen wahrscheinlich größer sein als zu Hause. Zumindest weil dann auch normallos in Anführungsstrichen mitgenommen werden. Das ist zu Hause mit der Süd klappt es eigentlich wohl ganz gut. Und ja, Mit der neuen Tribüne dann ab und zu auch mal so Wechselgesänge. Aber irgendwie würde ich so tippen, dass das der Support auswärts besser ist, weil halt mehr Mappen da sind als Gäste.
Das ist da. Ja, das ist ja zu Hause auch so. Also von daher, meine.
Ja. Das
in beiden Fällen quasi Heimspiele von der Zuschauerzahl her.
Ja, ja, klar.
Und aber ob du jetzt, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur Ultras da hast oder Ultras und Normalos. Ich glaube, von der Geräuschkulisse. Also, ja, es ist nicht besser auswärts, sage ich jetzt mal so.
Stellt sich dann halt nur die Frage, warum sind die Leistungen so krass unterschiedlich?
Ja, das muss man sich
fragen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass es geiler ist, in einem vernünftigen Stadion zu spielen als.
Auf dem Acker?
Ja. Ja, der ist ja kein Acker, aber.
Auf dem Todesfeld?
Ja, genau. Ist ja auch ein nettes Stadion so für die Verhältnisse, aber ist halt. Keine Ahnung, so eine Mini-Tribüne.
Fühlt sich nicht wichtig genug an.
Ja, wahrscheinlich, genau. Das ist ein guter Punkt. Das ist halt auch so, warum man spielt man im DFB-Pokal besser als in der Liga. Gut, ist bei uns jetzt nicht der Fall. Warum spielt man in der Champions League besser als in der Bundesliga so? Es gibt ja auch ganz viele, die dann Champions League mega abledern, aber dann.
Aber das darf es ja meiner Meinung nach einfach nicht sein. Ich meine, wir haben vor zwei Folgen oder so haben wir halt eine lange Diskussion geführt. Ich habe ein langes Statement abgegeben zur Lage der Nation. aber allen in den Köpfen bei den Spielern muss doch klar sein, wir haben eigentlich alles auf diese Saison gesetzt. Warum pusht
ihr nicht?
Also ja, aber genau, aber es scheint nicht oben in den Köpfen zu sein. Es scheint nicht oben drin zu sein.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die sportliche Leistung das vorlebt. Weil. Ich sag mal, es wird nicht nachverpflichtet. Vielleicht gibt der Markt nichts her, ja, keine Ahnung.
Da können wir gleich auch nochmal eben, also können wir vielleicht später nochmal.
Okay, machen wir erstmal Pauli.
Genau, weil wir haben ja halt auch noch ein verletzten Update, was wir nachher rausbringen müssen. Und dann kommen wir bestimmt nochmal eben auf den Bereich auch zu sprechen.
Ja, über St. Pauli können wir dann auch noch weiterreden, weil man muss schon sagen, dass wir gerade in diesem Spiel auch viele durch den verletzungsbedingten Wechsel auch. Systeme umgestellt haben so ein bisschen. Also wir haben dann auch in der zweiten Halbzeit viel mit Dreierkette gespielt. Luis Breckelmeier, der jetzt verletzt raus musste, mit einer sehr schweren Verletzung, Symbiosebandriss oder sowas. Also 12 Wochen ist er raus. Gute Besserung an dieser Stelle. Hoffentlich kann er in der Rückrunde wieder gut die Rückrunde beginnt ja auch schon dieses Jahr. Also hoffentlich kann er nächstes Jahr wieder
Nach
der Winterpause, genau. Hoffentlich kann er da wieder eingreifen.
Weil dann wäre Glück und der Winter setzt ein, dass
noch ein paar Spiele verlegt werden.
Ja, genau.
Habe ich tatsächlich auch schon gedacht.
Ja.
Alleine auch, damit das Transferfenster wieder offen ist.
Glaube ich auch nicht.
Was? Okay, nee, das finde ich aber. Das find ich
ja, kommen wir gleich zu. Ich finde, muss nochmal sagen, auch Tuklu zum Beispiel, ich muss ihn wieder erwähnen, weil er einfach auch in dem St. Pauli-Spiel einer der besseren war, würde ich schon sagen. Insgesamt wirklich sehr, sehr krassen Offensivdrang. Auch einer ist, der offensiv gute Pässe spielen kann, der jetzt nicht unbedingt begnadet im Spielaufbau ist, aber trotzdem so einen gefährlichen Pass noch spielen kann. Und da finde ich das echt interessant oder erschreckend fast schon, dass das halt, wenn du jemanden mit so einer Qualität in der Mannschaft hast, dass diese Qualität so gerade auswärts nicht zu einem guten Abschluss quasi vollendet werden kann. Zu Hause ehrlich gesagt auch noch nicht so krass, aber meistens sind dann halt doch deutlich mehr andere da, die das können. Auch wieder so eine Frage, warum das zu Hause klappt und auswärts nicht. Aber er musste dann in die Innenverteidigung rein, Felix Lange. Auch für den ersten Einsatz ein okayes Spiel gemacht, würde ich sagen. Man muss ja tatsächlich glücklicherweise sagen, dass wir auf der Innenverteidigerposition eigentlich noch am besten besetzt sind in unserem kleinen Kader. Jetzt durfte Felix Lange ran. Tuklu musste mehr in die Innenverteidigung rein, dann auch in der Dreierkette. Dadurch war seine offensiven Ausläufe dann deutlich weniger geworden, was ein bisschen schade ist, was aber dem Spiel, was man dem Spiel auch angemerkt hat, weil dann war halt wirklich viel gekillt, leider. Und so musste man dann sagen, dass das schwierig wurde. Genauso auch über Tim Möller wollte ich auch nochmal sprechen, der auch jetzt in den letzten Spielen auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, meiner Meinung nach. Muss auch, weil jetzt haben wir auch gesehen, wie die FCF, der eingewechselt wurde, auch noch nicht so hundertprozentig auf der Höhe. Das muss man auch leider so sagen.
Das sagst du so. Ich frage mich halt nur, das reden wir halt auch schon die ganze Saison im Prinzip. was sind 100% seiner Höhe? Oder sind das, was wir gerade bekommen, die 100% seiner Höhe, ja, die wir noch kriegen können?
Sagen. Ich,
ja, genau. Aber das ist halt so, weißt du, wir sind vielleicht an einem Punkt, wo du dir auch sagen musst, der Mann ist alt.
Okay.
Nein, aber vielleicht ist da halt schon ein gewisser Leistungsabfall zu sehen in dem Sinne. Und er bringt das halt nicht mehr, was er vorher gebracht hat.
Ja. Denn
also ich, da sehe ich halt gar keine Entwicklung irgendwie, dass es bergauf gehen würde oder so.
Ja, zwischendurch
der hat mal Spiele, wo es ein bisschen besser mehr, läuft, genau, der hat mal Spiele, wo es ein bisschen schlechter läuft.
Ja.
Aber ich sehe jetzt halt nicht, genau anders wie bei Tim Möller, so eine Kurve. Hm. Bei Tim Möller ging das steil nach oben, meiner Meinung nach auch am Anfang wirklich, wo ich auch gedacht habe, boah, den brauche ich auch nicht unbedingt auf dem Platz.
Nee, genau.
Und ich sag mal, ab Spieltag 4 oder 5 habe ich gedacht, okay, das ist richtig gut. Und mittlerweile Granate, also den möchte ich nicht missen auf dem Platz.
Mhm.
Und ja, Willi, gleichbleibend mittlere Leistung, will ich mal so
vielleicht
sagen.
Vielleicht sieht man bei Willi tatsächlich auch ein bisschen, dass er ja nur halbtags trainiert.
Das kann ich
nicht. Dass so ein bisschen die Abstimmung halt fehlt. Weil das so, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, also nicht konditionell, aber wirklich, dass die Abstimmung zur Mannschaft so ein bisschen,
ja, okay,
manchmal habe ich da so ein bisschen das Gefühl, als wenn es da halt nicht,
das würde Fehlpässe und sowas erklären, ja, okay,
passt, ja, das ist ein Punkt, so dass das ganze Zusammenspiel halt nicht 1A sitzt irgendwie. Ich meine, klar, technisch ist er begnadet für die Regionalliga oder auf jeden Fall im oberen Bereich angesiedelt, definitiv, aber das so in die Mannschaft zu bringen, daran hapert es tatsächlich ein bisschen. Und gut, da ist vielleicht auch das Alter dann auch nicht förderlich, sagen wir mal. Das, also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es in seinen
alle schreien,
Abend seiner Karriere
alle schreien nach Erfahrung geht. Und der einer der wenigen, der Erfahrung mit reinbringt, ist dann halt so ein Kritikpunkt, ist auch irgendwie witzig.
Ist eigentlich eher schade. Also es ist ja jetzt, also auch von letzter Saison aus ja nicht davon auszugehen gewesen, dass wir halt solche Leistungseinbußen, also auch ein hartes Wort, aber dass die Leistung so ein bisschen zurücksteckt bei ihm. Und natürlich ist es dann ein bisschen schwierig. Und klar hat es halt der alte Mann auch so ein bisschen schwierig, gegen so einen jungen Kader anzulaufen. Ne?
Ja, weiß
also nicht, wenn du da halt außen Flitzer hast, die richtig powern können und noch, ja, die Luft hat er wahrscheinlich einfach nicht
mehr. Ja, das kann ich halt mir aber echt nicht vorstellen.
So alt ist er nun auch wieder nicht, oder?
31, 32?
Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so, dass der halt einfach nicht mehr laufen kann.
Geh doch mal auf den Platz da, Junge.
Ja, gut, wenn ich, ich bin erstmal keine 31 mehr. Und also das finde ich
aber jetzt vielleicht auch schwierig. Deswegen einfach so ein bisschen schwer, weil gerade, ich sage jetzt mal immer noch, die Jungen, so wie Prasse, wie
32.
Wie Lasse, ja, halt so ein bisschen das Erfrischende, diesen Unterschiedsmoment ins Spiel bringen bei uns, der halt in St. Pauli komplett gefehlt hat. Aber ja, die halt so ein bisschen den sichtbaren Unterschied reinbringen. Mhm. Und das schafft er. Vielleicht liegt es auch an seiner Spielweise. Ich meine, klar, er ist nicht der Mann, der jetzt, weiß ich nicht, die Szenen des Jahres produziert. Das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen als in seiner Position. Aber trotzdem, ja.
Aber um dir vielleicht noch ein bisschen Material zu geben, vielleicht ist einer der Punkte auch daran, dass Willi Evsejew als erfahrener Spieler natürlich auch schon eine langjährige Karriere hinter sich hat und eventuell auch einer der Spieler ist, auf den sich Gegner besser einstellen können.
Ja, wirklich.
Also, dass der halt da ein bisschen mehr eingenommen werden kann, weil man die Spielweise sehr, sehr genau ergründen kann im Vergleich zu einem, ja, Luca Prasse. Da wird es jetzt vielleicht langsam, aber so ein Malte Zumdijk.
Ja, Prasse kann man ja auch sagen.
Ja, Zumdijk.
Ja, Prasse hat ja letzte Saison noch eine ganz andere Position gespielt. Da ist jetzt natürlich mehr Überraschungsfaktor natürlich drin. Bei WDFC finde ich halt so ein bisschen interessant, dass er letzte Saison auch schon seine Schwächenphase in der Rückrunde auch eher hatte. Mhm. Und dass es jetzt nicht bergauf geht, dass daran nicht gearbeitet werden kann oder so, sondern dass es halt eher in die Richtung geht, sondern mit ganz kleinen positiven Ausreißern eher. Und das ist dann halt so eine Sache, ist das konditionell? Glaube ich nicht. Ist halt formtief, klar, kann man bei Schepp ja auch mit argumentieren, dass das halt, wenn es einfach mal Klick machen muss, aber das ist halt so eine sehr unbefriedigende Aussage, weil das kannst du ja nicht erarbeiten. Da kannst du einfach nur sagen, es muss einfach mal wieder klappen. Aber das kannst du ja nicht trainieren. Daran kannst du ja nicht arbeiten. Das kannst du ja nur drauf hoffen.
Und das ist ja, also der Shep ist da halt auch der Kandidat für, da sage ich ja nicht, dass er schlecht spielt. Nur genau wie du gesagt hast, es funktioniert halt nicht.
Ja.
Er ist nicht reingegangen. Es ist schwierig. Er läuft gefühlt hinterher.
Mhm. War in St. Pauli auch wieder
Er ist halt schwierig. Natürlich ein wenig weniger mannschaftsdienlich als Marek Janssen unterwegs, weil es bei ihm halt nicht läuft. Also der Druck auf der Flöte, der ist halt größer, weil er sagt, ich muss das Ding ja auch mal reinsetzen hier als derjenige, für den ich hier gekauft wurde. Das hat Marek halt nicht mehr, deswegen kann er halt schon ganz locker auch spielen. Deswegen läuft das insgesamt einfach auch schon ein bisschen besser.
Weil der Druck würde auf Marek ja genauso
leisten. Ja, aber Marek hat ja schon geliefert.
Ja, genau. Und ist auch wieder so ein Ding. Wenn Marek jetzt nicht liefern würde, würden wir über genau die gleichen Sachen sprechen.
Selbstverständlich.
Aber dann ist ja eher so die Sache, er ist ja nicht nur einer, der Tore schießt, er ist ja auch einer, der vorbereitet, er ist auch einer, der Bälle im Mittelfeld holt, er ist einer, der Bälle verteilt, er ist einer, der super Ballannahmen macht und dann Angriffe einleitet. All das fehlt Schöpp aktuell. Und dann, also, fies das jetzt nur an ihm festzumachen, aber
ja,
ist jetzt halt gerade so
aber
zwei ähnliche Spielertypen.
Vermutlich, das ist halt irgendwie gravierender geworden, weil der Fokus für ihn darauf liegt, den Ball endlich im Netz zu versenken. Ja. Einfach zu zeigen, ich bin in der Stürmerleistung auch da, die ihr hier haben wollt. Und das macht er halt nicht. Und dann verschätzt er sich vielleicht mal öfter oder versucht eher den Schritt selbst zu gehen, als dann halt den Pass zu spielen oder die Vorlage zu machen.
Fairerweise muss man auch sagen, dass wir das Spielsystem, was wir gerade spielen, auch nicht unbedingt mannschaftsdienlich für Schöpp ist. So. Also der ist halt einer, der dann ins Mittelfeld sich fallen lassen muss oder halt Janssen. Und mit einem Stürmer, haben wir in der letzten Saison auch ein bisschen gespielt. Da haben wir zwar klares 3-5-2 gespielt, aber halt auch mit Wechselnden. Da hat Schöpp auch öfter mal so die Zehnerposition so ein bisschen mit eingenommen, zusammen mit Wensing. Und Marek war dann als Einzelner vorne. Hat am Anfang der Saison haben wir ja auch mit zwei Stürmern gespielt, da hat es auch nicht funktioniert, aber aktuell was das 4-2-3-1, was wir spielen in der Regel, das ist natürlich für einen Christopher Schöpp ja auch schwierig, weil er dann halt nur in der zweiten Halbzeit reinkommt und dann maximal eine halbe Stunde spielen kann. Und dann liegen wir auch zurück, sind wir mal ehrlich, und dann muss er halt liefern und das ist natürlich auch schwierig für ihn.
In Hamburg hatten wir nicht zurückgelegen, aber gut, wir mussten trotzdem liefern. Ja. Und also der Druck war trotzdem da. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch wahrscheinlich der Knackpunkt. Ich meine, kommen wir später bei der zweiten nochmal drauf. Da hat man auch, glaube ich, gemerkt, dass man unbedingt das Tor treffen wollte und hat klasse Chancen gehabt. Und es ging halt einfach nicht.
Ja.
Und genauso ein bisschen das Gefühl hat man auswärts auch öfter mal, dass man halt eigentlich unbedingt will, aber dieses Willen halt eher blockiert, was die Entscheidungsfindung auf dem Platz angeht. Deswegen war ja gerade auch am Anfang mit Brasso und Zumdick diese Frische so.
Unbekümmertheit,
ja. Ja, die Unbekümmertheit erfrischend, um nicht Frische zu doppeln, ja. Genau, das ist halt so ein bisschen was aktuell halt fehlt. Und ich meine, ich weiß auch nicht genau, warum Zumdick weniger Minuten jetzt aktuell kriegt, zum Beispiel. Finde ich erstaunlich. Aber
wird sich wahrscheinlich mit Trainingsleistung erklären, so ein Niklas Wessels, der jetzt mit zwei vorigen Startelf-Einsätzen zwei Tore gemacht hat. Den kannst du ja natürlich auch nicht dann draußen lassen. So
aber ist ja nicht mal. Ja.
Sind wahrscheinlich beide sehr nah dran an der ersten Elf. So, und du hast halt, wenn du vorne wechseln willst, hast du dann noch Wensing da stehen und Prasse. Beide eher schwierig rauszunehmen.
Das stimmt.
Und dann ist der eine Kaderplatz halt belegt für drei Spieler, Malte, Lasse und Niklas. Und da musst du dann halt je nach Trainingsleistung, nach Tagesform, vielleicht nach Intuition entscheiden. Richtig, vermute ich mal. Aber ist nicht einfach, das stimmt schon. Wir können ja einmal Spieler mehr aufs Spielfeld stellen, aber ich glaube, da hätten die Gegner was
das gegen. Das darf nur Bayern.
Das darf nur Bayern, genau. Ja, gut. Haben wir alle drei Spiele relativ unvollständig abgehakt.
Ja, aber ist auch nicht so wild. Lass uns doch mal eben die Konsequenzen aus diesem Spiel nämlich noch nehmen, dass Julius Spreckelmeier jetzt verletzt ist.
Ja.
Und wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, locker 3 Monate ausfällt. Und wie ich auch bei uns in die schöne Gruppe schon geschrieben habe, das ist vielleicht so der Anfang vom Punkt, wo man erkennen kann, auch wenn das jetzt vielleicht für die Position nicht so gilt, dass der Kader vielleicht ein bisschen dürftig sein könnte.
Ja. Spoiler-Alarm, wir werden niemanden holen.
Ja, und das ist meiner Meinung nach unverständlich. Ich meine, man hat jetzt die letzten Monate auch immer dahin gedümpelt, hat hier nochmal ein Testspiel dabei gehabt, da nochmal ein Testspiel dabei gehabt, die sind irgendwo anders hingezogen. Ne? Der Robin Bird ist woanders hingeflogen. Oh, und
da hat man gar nichts gehört, oder?
Da hat man gar nichts
von Bird gehört. Hat man nichts mehr gehört.
Von Bird hast du nichts gehört. Und,
von Krani Mani hat man gehört, dass er sich in Chemnitz entwickelt.
Chemnitz hat einen Pokéball zur Hand. Und Ja, also, so läuft das halt gerade. Heute dann die Nachricht, dass Thunderstruck, Thunder van Looy woanders untergekommen ist. Ja. Und
ja, gut, da würde ich dem Aston Martin tatsächlich keine Vorwürfe
machen. Ja, nein, aber also das ist halt so, wir lassen trotzdem Spieler gehen, der Kader wird kleiner. Grundsätzlich war er auch ein bisschen groß, aber also ich
finde tatsächlich, schon so,
wir kommen jetzt in eine Situation rein, in eine Saison rein, oder in einen Bereich der Saison rein, wo wir ja schon einiges an Spieltagen hatten, wo noch einiges vor uns liegt und wo Verletzungen ein bisschen wahrscheinlicher werden. Also nicht nur aufgrund der Wetterlage, sondern auch aufgrund Überlastung. Und da wird dir irgendwann das vernünftige Material fehlen. Zumal, wenn du Spieler dann plötzlich auf den Platz stellen musst, die halt vorher auch schon locker 8 Minuten Spielzeit gehabt haben in der Saison.
Ist eigentlich ein guter Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, auf der Innenverteidigerposition sind wir locker aufgestellt. Da können wir dann auch mal ersetzen. Aber eigentlich nur spricht das nur für die Quantität, weil so ein Felix Lange, wie du es schon richtig gesagt hast, hat ja recht wenig Einsatzzeit bekommen. Adrian Lenz kriegt jetzt ein bisschen mehr. Hat sich das auch verdient, finde ich auch, auf jeden Fall. Da zeigt, sieht man auch, dass...
Weil er nicht auf vollen Lenz gemacht hat, sondern direkt ein Tor geschossen hat.
Richtig, genau. Ne? Ja. Das ist halt auch so ein bisschen, da zeigt sich natürlich auch, es ist nicht immer so, du holst einen Neuzugang und der liefert direkt. Das kann passieren, kann aber auch ein bisschen dauern.
Und Lenz, ist ja Tuklu das beste Beispiel. Am Anfang hat man quasi noch gesagt, was ist das denn für ein Klumpfuß? Und Nach 4 Spielen war er quasi...
Karadimir 2.0.
Genau.
Fast. Aus diesem Loch ist er ganz schnell rausgekommen.
Richtig.
Anders als Rankic. Also der hat mittlerweile die Trittleiter da raus für mich gekriegt. Also so nach und nach.
Ich wollte gerade sagen, du wolltest schon wieder Rankic dissen, aus welchen Gründen auch immer.
Ganz im Gegenteil. Aber für meinen Geschmack hat das bei dem wirklich länger gedauert, bis er halt aus dem Tief raus war. Klar bist du dann halt vorbelastet, wenn du denkst, Alter, was ist das denn für einer? Wenn du dann wie Toklu dann hier plötzlich eine Bombenleistung bringst, dann bist du natürlich schnell, haha. Und Rankic, der hat es halt nicht geschafft, sich mit irgendeinem Spiel stark nach oben zu spielen. Und deswegen hat er das nur peu à peu geschafft und im Laufe der Saison sich für mich nach oben
gespielt. Ja, du wolltest gerade sagen, für dich, glaube ich. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eher eine exklusive Meinung ist. Aber will ich nicht ausschließen.
Mein Name ist Frau Ludwig.
Oh ja, richtig. Das hätte gedauert. Ich finde halt schon, dass Rankic sich, ich glaube, nur im allerersten Spiel hat er, glaube ich, ein, zwei Unsicherheiten gehabt und danach hat er schon mehrere gute Spiele gemacht. Okay, du schüttelst
den Kopf. Das zweite Heimspiel war noch desaströs mit ihm. Also, weiß ich noch ziemlich genau. Da war ich immer noch absolut unzufrieden.
Alles klar. Ich weiß ja immer nicht, ob das bei dir Trotz ist oder, oder Objektivität.
Um mal zum Trotz zu kommen, ich glaube tatsächlich, dass das Sander van Looy sich doppelt ein bisschen verpokert hat. Dass er wollte ja offensichtlich irgendwie in Holland unterkommen, mutmaßlich. Und hat deswegen dem SV abgesagt. Und ich glaube tatsächlich, dass Meppen dann auch keinen Bock mehr auf ihn hatte, nachdem er das gesagt hat. Und ich glaube, dass jetzt mit der Sprickelmal-Verletzung es da vielleicht eine Hintertür gegeben hätte, dass man sich, also wenn er sagte, ja komm, okay, Regionalliga ist halt doch, Regionalliga Nord ist halt doch besser als nichts.
Als Harz.
Und Meppen dann vielleicht jetzt mit Sprickel mal gesagt hätte, ja, okay, Sander van Looy ist halt besser als nichts.
Nix. Große Wertschätzung.
Und dass es dann hätte zusammengehen können, vielleicht auch da, wo beide nicht ihr Gesicht verloren hätten. So sage ich jetzt mal. Ja, ne?
Für beide wäre es dann halt auch Win-Win gewesen.
Ja, genau.
Für beide van Looy kommt in ein halbwegs noch bestehendes Team, das er schon kennt.
Richtig, er ist trotzdem nah zu Hause.
Sie kennen einen Spieler, der ins Team kommt und der wächst da schnell wieder rein. Das
Wäre
eigentlich ganz gut gewesen.
Genau, deswegen meine ich mit doppelt verpokert. Ja. Ist quasi eine Woche zu früh hat er sich für Lübeck entschieden. Und gut.
2 Wochen kann man doch als Partei noch
raus. Wesentlich weiter weg von Holland. Also mal davon ausgehen, dass er da halt noch Verwandtschaft sitzen hat. Ne?
Ja, genau. Deswegen das war ja das Mutmaßliche, dass er nach Holland zurück wollte. Und viel weiter weg als in Lübeck kannst du es eigentlich
nicht haben. Zumindest nicht in unserer Liga.
Nicht. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, hätte es da vielleicht noch zusammengehen können. Aber gut, ist alles.
Ich weiß gar nicht genau, wie ich das. Da hat er recht. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das gefunden hätte, weil wenn ich an SV Meppen als Notnagel in Anführungsstrichen denke, dann muss ich immer an
Markus Alvarez.
Ja, okay, ja gut, ich meine, also das war ja, also egal. Ich musste jetzt eigentlich an Tobias Kraulich denken, wo es ja auch so war, dass man da irgendwie kurz vor Ende der war ja auch vertragslos, glaube ich, aber da hat man kurz vor Ende gewartet oder er hat gewartet und dann gesagt, ja komm, ey, bevor Harz, dann doch SV Meppen und zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch gut gefunden, aber wie sich das alles entwickelt hat, wissen wir jetzt auch. will jetzt nicht die Charakter von Loi und Kraulich zusammenlegen oder vergleichen, weil da würde ich Van Looy Unrecht tun.
Aber es ist halt auch jetzt trotzdem schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, man muss oder man sollte vielleicht auf Sprickemeier reagieren. Hm. Ist halt auch schwierig, jetzt, glaube ich, da einen Mann zu finden, der, ich sage jetzt mal, der uns direkt weiterhilft. Ist schon schwierig, weil ich meine, wenn man sagt, so wie ein Tuklu, der jung ist, der vielleicht noch seine Einsatzzeit braucht, um anzukommen, wenn der auch 4 Spiele braucht, dann ist Sprickemeier schon fast wieder dabei.
Die Frage ist, wie fit ist auch ein Van Looy, ne?
Ja, also wie gesagt, jetzt losgelöst von Van Looy. Also generell, wenn man jetzt
Nachfolger trifft ja auf vertragslose Spieler ja sowieso zu.
Ja, aber wenn man jetzt einen Ersatz für Sprickemeier verpflichten wollen würde, was ich sag mal, die Position ist. Das wäre
eine gute Wahl gewesen, auf jeden Fall.
Ja, weiß ich nicht. Ist halt die Frage, wie fit ist.
Darum geht es, glaube ich. Fit, okay. Das kannst du dir vielleicht auch nach und nach noch erarbeiten. Also du kannst dann vielleicht von seiner Van Looy im Augenblick da nicht erwarten, dass er, so wie er bei uns gespielt hat, halt von 1 Meter bis 1,90 Meter unterwegs ist, so ungefähr. Aber er kennt halt so in groben Zügen das ganze System SV Meppen. Und das wäre schon, glaube ich, dienlich gewesen an der Stelle, wenn du da einen hinsetzen kannst, der halt Ahnung hat von dem, was halt auch also außerhalb des Platzes da gerade läuft.
Wobei Christopher Schepp ist so ein Gegenbeispiel dafür. So ein bisschen.
Aber die läuft halt noch nicht.
Also genau. Ich glaube jetzt muss jetzt auch nicht heißen, dass Van Looy sofort wieder einfach richtig anschließt.
Das wäre aber eine Chance gewesen.
Ja, klar.
Und das wäre eine bessere und einfache Chance gewesen, als jemanden platt vom Markt zu holen, der sich tatsächlich jetzt irgendwie
einfällt. Ja gut, aber das wusste man ja auch damals
noch nicht. Die sind ja jetzt nicht mit
Trainingsrückstand, das
ist ja auch nicht vergessen. Ja gut, das ist
ohne die Sprickelmeier-Verletzung würde keiner über eine Van Looy-Rückholung sprechen.
Das ist vollkommen richtig.
Und deswegen, ich meine, das ist natürlich, wie gesagt, das ist halt schlechtes Timing gewesen, aber das,
Sprickelmeier
das ist jetzt bitter. Ich meine, Sprickelmeier tut unfassbar weh, die Verletzung, weil er halt der Fixpunkt in der Innenverteidigung war.
Ja, ja.
Und das hat man auch in Hamburg gemerkt, dass das für Verwerfungen für Abstimmungsprobleme dann gesorgt hat, als wir das Spielsystem so ein bisschen angepasst haben. Und da muss man halt jetzt wirklich gucken, wie kann man darauf reagieren. Und zwar, damit meine ich nicht auf dem Transfermarkt, sondern hauptsächlich erstmal
intern,
genau, weil wie gesagt, dass man jetzt kurzfristig und ich glaube, wie gesagt, nicht mal zur Winterpause, weil dann ist ja Sprickemeier zeitnah wahrscheinlich hoffentlich wieder dabei. Mhm. Das wird man auffangen müssen. Und ich sag mal, wie du schon sagst, Spielermaterial hat man genug, man muss halt vernünftig justiert und eingebaut kriegen.
Also dass man jetzt speziell auf der Position von Louis Sprickelmeier da noch Ersatz schafft oder im Transferfenster oder so, das glaube ich halt auch nicht. Weil, genau wie du gesagt hast, du musst jetzt kurzfristig irgendwie dafür sorgen, dass das da wieder läuft.
Ja.
Und dann ist das die bessere Variante, als dann irgendjemanden zu holen, selbst wenn er meinetwegen auf dem Papier besser ist. Aber derjenige hat dann halt schon wieder 6 bis 8 Spiele gespielt, bis das Transferfenster offen ist.
Ja.
Keine Frage. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass 1-2 zusätzliche Verpflichtungen im Zweifelsfall dem Kader nachher ganz gut tun würden. Denn das wird insgesamt noch eine harte und anstrengende Saison. Ich meine, gut, wenn du jetzt hingehst tatsächlich, und das kann uns ja gerne mal einer von den Offiziellen erzählen, meinetwegen auch der gute alte Podcast-Freund und sportliche Leiter David Vosogic, und man hat die Saison abgehakt. Also das heißt, wir liebäugeln nicht mehr damit, dass wir irgendwie noch Platz 1 bekommen. Dann bin ich vollkommen bei euch. Dann brauche ich mich auf dem Transfermarkt auch nicht mehr bedienen, weil am Ende des Tages scheißegal ist, ob ich auf Platz 2 stehe oder auf Platz 11.
Ja, gut, was man jetzt verpflichtet, muss mindestens 1,5 Jahre da sein. Das steht jetzt außer Frage. Ich meine, wenn man jetzt tatsächlich
eine Menge Verluste haben nach der Saison, da brauchen wir, glaube ich,
wenn man einen
holt, darüber reden, aber das wird so sein.
Der muss perspektivisch für die nächste Saison geholt werden. Das ist ja aber
auch, das heißt, der muss aber auch ein Knaller sein dann. Also ich brauche jetzt halt kein, so doof das klingt, so 0815 Material, das ich in die nächste Saison mitbringe, wenn ich nächste Saison, warum auch immer, diesen Angriff nochmal versuchen will, weil da habe ich ja da auch schon gesagt, Spoiler-Alarm, wir werden nicht die einzigen sein, die.
Ja, oder es ist halt so ein, ich sag mal, so ein Typ Karadimir, mir fällt jetzt kein gutes U-Beispiel ein, was jetzt nicht auch bei uns in der Liga spielt, aber wenn jetzt irgendwie in Bremen sagt, okay, wir verleihen einen, aber wie gesagt, die würden den ja in die eigene verleihen, aber wenn jetzt irgendeine U-Mannschaft sagt, okay, wir haben einen guten Mann, wir wissen, der wird ein richtig guter, der braucht aber noch seine Spielzeit. Und wenn man so einen kriegen könnte, okay, dann würde ich sagen, ja.
Kriegst aber nicht
unter. Ja, genau, das ist halt das Problem. Auch dass jetzt so viele U-Mannschaften halt in der gleichen Liga spielen.
Ja. Ich glaube, bei U-Mannschaften kannst du wahrscheinlich gar nicht spekulieren, wenn du mal guckst, wer alles in der Bundesliga ist, wo die alle spielen.
Ja, also, und ich meine, allein schon, wir haben heute bei der zweiten gehört, dass selbst die U von Braunschweig, also die Fünftligamannschaft von einem Zweitligisten, als Vollprofis spielt, dann ist halt auch das Bedürfnis, die zu verleihen, gering, genau, weil trainingsmäßig werden die bei uns nicht besser gestellt sein. Das heißt, das Einzige, was sie gewinnen können, wäre über Spielpraxis. Mhm. Und gut, das ist natürlich dann auch trotzdem ein schmaler Grat. Das, ja.
Ja, wir werden sehen, was bei rumkommt. Also wie gesagt, für Spreckemeier muss man definitiv intern die Lösung suchen, wie auch immer.
Ja.
Ob es eine Umstellung gibt oder... Ja,
ich bin gespannt. Ich fand es halt am schlimmsten war es natürlich für ihn selber. Ist natürlich klar. Ich fand aber auch die Umstellung schade, halt, dass Tublu in die Innenverteidigung musste. Ist ein Job quasi, für den er geholt wurde, machen musste und nicht mehr auf außen wirbeln konnte. Aber vielleicht gut, ich gebe gerne auch Felix Lange oder vielleicht auch Luca Köster dann später noch seine Zeit sozusagen sich zu entwickeln. Der wird da ja auch von profitieren, in Anführungsstrichen, dass der da jetzt auch vielleicht mehr Einsatzzeit bekommt. Vielleicht sehen wir ja auch Daniel Haritonov jetzt mehr in der Außenposition dann in dem Sinne.
Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich meine, jetzt auch nochmal, wir haben ihn ja heute bei der zweiten gesehen und ja, ich glaube, er hat da gezeigt, dass er auf jeden Fall brennt und dass er auch
aber auch deutlich offensiver, als er wahrscheinlich dann bei uns spielen wird in der
Viererkette. Ja, das bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht, ich glaube tatsächlich, dass man diese Offensive auch wohl haben möchte auf der Außenverteidigerposition, um vielleicht noch ein bisschen mehr, gerade die so Momente, Überraschungsmomente in der Offensive zu setzen, weil die sind ja das, was uns tatsächlich fehlt. Und wenn man dann, ich sag mal, hinter einem Zumdick oder Prasse oder Wessels, wenn man da halt noch einen Haritonov hat, der dann auch noch mal mit, ich sag jetzt mal, nach vorne geht, vielleicht einen Doppelpass spielen kann und dann an die Außenlinie durchgeht und dann halt nicht 15 Meter um ihn rum halt keiner ist, sondern dann halt der Partner dann halt noch da ist, dass er eine kurze Anspielstation hat, ist eine Option, die gerade gegen defensiv stehende bestimmte Option wäre. Deswegen könnte ich mir mal vorstellen, dass das Haritonov und dann mit Toglu in ein probates Mittel vielleicht wäre, wenn man in der Viererkette bleiben will. Aber gut, das werden wir dann bestimmt noch sehen.
Was ich noch sagen wollte, also ich habe vorhin schon leichte Kritik lauten lassen. Auch durch diesen Kicker-Artikel, wo David ja auch gesagt hat, wir wollen bis mindestens 2026 in Liga 3 sein. Oder da den Aufstieg anpeilen oder so. Also halt nächstes Jahr aufsteigen. ist ja auch alles schön und gut. Das ist ja auch okay, das so zu sagen. Finde ich aber trotzdem irgendwie schwierig, so was du halt dem aktuellen Team so ein bisschen so jetzt sagst. Das heißt so, alles klar, nächstes Jahr wollen wir aufsteigen. Dieses Jahr als Bonus. Kann natürlich auch Druck von den Schultern nehmen, aber ich weiß nicht, ob das so ein bisschen was Falsches vorlebt, in Anführungsstrichen, so dass es halt heißt, wenn wir dieses Jahr halt nur Fünfter werden, Sechster, Zehnter, was auch immer, solange wir nicht in Abstiegsnöte geraten, ist auch alles in Ordnung.
Vor allem ist bei mir auch die spannende Frage, wie gefällt denn das so Spielern wie Schepp und Jansen?
Ja, genau.
Ja gut, dazu müssen wir natürlich wissen, was haben die für Vertragskonditionen.
Ja genau, sowas wird ja nicht mehr bekannt
gegeben. Das weiß man ja nicht. Ich meine...
Kannst mir nicht vorstellen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass beide mehr als über Saison hinaus haben. Aber
und es sind ja auch nicht nur die. Es ist ein Wensing, es ist ein Prasse, es ist ein Spreckelmeier, es ist ein Künd.
Es sind die prominentesten Beispiele jetzt gewesen. Weißt, es sind Verpflichtungen gewesen, die wirklich abgefeiert wurden, wo wirklich gejubelt wurde, da spezielle Einlaufvideos gemacht wurden, so ungefähr. Doch komm, bleib doch und sowas alles. Richtig geil, super aufgezogen. Er ist auch nicht fertig. Er ist auch ein Held. Ja, alles
gut. Ja, und der liefert aber, auch.
Klar, also da halt irgendwie.
Aber wir müssen zu setzen, ja.
Es ist ja, wir gucken mal, was geht.
Ja, ich meine, aber genau, es ist ja aber auch eine mutige Aussage zu sagen, aber es sind ja wirklich, wenn es nur die beiden wären, Anführungsstrichen, das ist alles klar, gut, dann haben wir nur ein Kader oder eine Position zu besetzen, weil es ja beide Stürmer sind.
So, dann schmeißt doch eine halbe Million raus für zwei Stürmer.
Ja, grob gesagt, aber könntest du sagen, aber du redest über alle Mannschaftsteile, du redest über den besten Torwart der Regionalliga Nord. Der wird jetzt auch nicht unbedingt
Kannst du nur hoffen, dass der sehr fest verwurzelt ist und sich hier das gute neue Angebot gefallen lässt.
Ja, so, genau. Ja, genau, das ist so eine Sache. Zack,
bist
das
du Mitsteller.
neues Angebot, das ist auch so eine Sache. Ich meine, du wirst wahrscheinlich nächstes Jahr auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Dann hast du halt, Spreckelmeier ist so ein Punkt, Rankic, keine Ahnung, ob der nächstes Jahr noch da ist, aber Harry Tonov, na gut, der hat jetzt verlängert. Tobias Missner hat verlängert. Das sind vielleicht noch zwei Kandidaten, mit denen man geredet hat für nächstes Jahr. Weil beide ja auch aus Verletzung herausgekommen sind und da jetzt auch nicht so große Begehrlichkeiten zu dem Zeitpunkt geweckt haben. Bei Jansen werden auch andere Vereine schon gesehen haben, dass der halt 700 Tore geschossen hat. Und ja, bei Schepp war es halt so eine Sache, der war ja ausgeliehen und so. Da werden Vereine nicht drauf geguckt haben und gesagt haben, und jetzt weckt er aktuell keine Begehrlichkeiten. Aber ein Prasse, der wird Begehrlichkeiten geweckt haben. Ein Jonathan Wensing, da hoffe ich immer noch so ein bisschen, dass der so unterm Radar läuft. Und
das endet auch langsam.
Ja, genau.
Lasse zum Dieg.
Ich glaube, ehrlich gesagt,
bei denen weiß man aber tatsächlich nicht, wie lange die
Jugendverträge ist auch so eine schwierige Sache.
Wie lange die jetzt Vertrag haben auch.
Ja, auch so ein Tim Möller ist so eine Sache.
Ja, das ist halt wirklich so eine Sache. Ich meine, da kennt man die internen Absprachen halt nicht.
Nee.
Was ein Beniermann da für eine Rolle spielt, ob das zugetraut wird und was auch, man den Spielern halt wirklich einen Plan aufzeigt, dass wie man dann halt nächstes Jahr dann, ich sage jetzt mal, gesichert hochgehen will. Das muss man halt irgendwie berücksichtigen. Das weiß halt keiner, was da hinter den Kulissen abläuft. Absprachen mit Pünd, mit Prasse, mit Zumdig sagt mit, ja, wirklich, wir bauen auf, ich sage jetzt mal, die U20, U21, wir bauen um euch herum eine Mannschaft auf mit halt, mit der Perspektive. Ich meine, dass man jetzt Malte und Lasse Zumdig so viel Spielzeit gibt, er lässt ja schon erahnen, dass das Ziel sein wird. Mhm. Und wenn man da mit offenen Karten spielt und sagt, ja komm, uns kann dieses Jahr das passieren, was Würzburg passiert ist.
Ja, stimmt,
und dann haben wir, wenn wir alles auf dieses Jahr setzen, dann stehen wir halt nächstes Jahr da und haben halt keine Chance. Und dass man dann sagt, komm, dieses Jahr wollen wir oder haben wir eine Mannschaft hingestellt, die es kann, bei der man aber vielleicht noch nicht genau weiß, ist sie schon weit genug? Wie gesagt, gerade wenn man so auf Prasse oder auf Prasse auf der neuen Position mit Zumdig, mit dem neuen Trainer, wenn man da sagt, okay, da sind noch Unwägbarkeiten, die können wir noch nicht komplett beurteilen. Deswegen setzen wir halt nicht alles auf dieses Jahr, wo es dann ja am Ende auch im besten Fall auf zwei Spiele noch ankommen wird. Wie gesagt, wenn man da mit offenen Karten spielt und vielleicht war es auch einfach nur so gesagt, sage ich jetzt mal, um halt mit dem Versuch, den Spielern irgendwie Druck zu nehmen und sagen, komm, ihr könnt dieses Jahr befreit aufspielen, dieses Jahr braucht ihr noch nicht. Spielt einfach, wie gesagt, befreit auf, macht, spielt so wie gegen Havelse.
Und dann gehst du als nächstes zu Mike und sagst, das ist nur ein psychologischer Trick, wir wollen natürlich aufsteigen.
Es ist eine schwierige.
Ja. Ich weiß immer nicht genau, wie spricht man intern, wie spricht man in die Öffentlichkeit hinaus. Ich finde es aber trotzdem, ich meine, man ist ja eigentlich schon in Vorleistung gegangen, man hat ja gesagt, wir halten die wichtigen Stützen, die von der letzten Saison auch noch da sind, sozusagen. Ein paar mussten ersetzt werden, aber ich finde, dass man halt mit Marek Šep und Pünd verlängert hat.
Ja, also das ist für mich.
Das war für mich am Anfang der Saison schon eine klare Aussage, wir wollen die Saison hoch.
Ja, für
mich. Und daran muss man sich tatsächlich auch, ich glaube, war das nicht bei der Verpflichtung, wo es hieß, wir haben ein Signal an die Liga gesendet und habt ihr, genau, richtig. Ihr wollt aussteigen. Und jetzt sagt ihr, nächstes Jahr reicht auch. Ja, was soll ich als Fan jetzt
noch? Ja, ich meine, aber deswegen, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass man dieses Jahr nicht aufsteigen will. Das heißt aber trotzdem, dass man, nächstes Jahr noch die Mittel hat, um da auch nochmal anzugreifen.
Fairerweise muss man auch sagen, ich glaube, wenn Havelse nicht einfach aktuell Havelse-Sachen machen würde, auch noch ganz anders
drüber. Wenn die eine normale Saison spielen und hätten jetzt auch irgendwie, sag ich jetzt einfach mal, 6 Punkte weniger, dann wäre man absolut in Schlagdistanz und dann wäre man immer noch ein bisschen. Ein bisschen schlechter als erwartet, aber man müsste zumindest noch nicht fast abschreiben.
Man sie, streichen, ja. Ich glaube, das hat man aber schon. Deswegen glaube ich halt auch, dass nach der Demai, ja, wo ihr überlegt gerade, nach dem Demai-Abgang nee. War Havelse, glaube ich, aber auch schon recht hoch weg, oder? Da waren die auch, da waren die halt, glaube ich, auch schon 6 Punkte oder so weg. Und da hat man sich gedacht, okay, komm, lassen wir. Das UNDAF-Geld ist immer noch nicht da, wie man so aus Zeitungen so lesen kann, weil irgendwie da erst alle ihre Anträge gestellt haben müssen und so. Und das wohl noch irgendwie nicht passiert ist. Also alle Vereine, die davon profitieren und so. Also scheinbar hat er erst mal Web seine Hausaufgaben gemacht, wartet noch, dass die anderen ihre Hausaufgaben machen. Und dann fließt erst Kohle, heißt vielleicht auch erst im Winter, nächste Saison, keine Ahnung. Und ja, deswegen glaube ich halt nicht, dass man jetzt auf Spreckelmeier und Demai sowieso nicht mehr reagieren wird. Was ihr gerade gesagt habt über Winterverpflichtungen, habe ich ja auch schon ausgeschlossen gerade, aber ich finde schon, wenn man wirklich perspektivisch die dann für die nächste Saison auch schon mit einplant, ja, muss man natürlich ehrlich gesagt auch eigentlich logisch,
dass man also nicht nur... Man wird keinen irgendwie für ein halbes Jahr holen.
Das brauchst du ja auch nicht. Also du brauchst nicht hingehen
und logisch. Von daher würde ich jetzt sagen, das würde ich jetzt doch nicht mehr.
Einen Goldjungen zu holen, das nützt halt nicht. Nee. Den brauchst du jetzt nicht. Wenn, dann musst du eine solide Verpflichtung irgendwie darstellen, wo du sagen kannst, ja, da kann ich jetzt 1,5 Jahre verpflichten. Also jetzt noch
eigentlich zu sagen, ist es sogar
jetzt haben wir den geholt, damit sitzen wir alles auf eine Karte.
Wollte ich gerade sagen, Quatsch. Nee, aber du musst jetzt einen holen und sagen, damit musst du halt ein Signal ans Team setzen und an die Fans sagen, hier, guck mal, mit dem hier werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Und dann mit dem werden wir nächstes Jahr aufsteigen, so muss man es ja einfach auch sagen. Weil dann kannst du natürlich auch sagen, wenn jetzt Marek jetzt noch nächstes Jahr keinen Vertrag hat, wovon wir jetzt einfach auszugehen, ist zu sagen, aha, okay, mit Spieler XY, nächste Saison rocken wir die Liga easy peasy durch. Ne? Ganz grob gesagt, wird es natürlich nicht passieren, weil...
Der Dennis kommt wieder, krass,
okay. Dennis Undaff, genau, wir holen Dennis Undaff wieder, der ist nächstes Jahr auch noch da, dann wird jeder sagen, alles klar, gut, dann verlängere ich dann doch noch eben. So als Beispiel. Also, ne, stimmt, von daher, dann bin ich jetzt ehrlich gesagt umso gespannter auf das Wintertransferfenster, so nach dem
Ding. Aber das ist halt so ein bisschen paradox, weil eigentlich... Ich sag mal, für einen Spieler, bei dem du, ich sag jetzt mal, relativ sicher sein kannst, okay, das ist eine Bombenverstärkung, den brauchst du nicht im Winter schon holen, sag ich jetzt mal. Das ist dann, wenn du weißt, der schlägt ein, das ist quasi für ein halbes Jahr, ich sag jetzt einfach mal grob, herausgeschmissenes Geld, was, weil der ja auch entsprechend
nicht verdienen unbedingt.
Wird.
Nicht
das,
unbedingt.
Das wird, aber das wird so ein Typ Karademir sein, der so jung ist und der halt Eingewöhnung braucht.
Ja, genau, und, aber das
aber kannst du ja bei so einem
Spieler sagen.
Ja, aber hätte man bei Karademir sagen können, boah, das wird ein absoluter Unterschiedsspieler in der Liga? Nee.
Nee, das kannst du halt, nicht. Aber genau. Ich glaube, jedes halbe Jahr, jedes halbe Jahr, was er sich einspielen kann, ist sehr hilfreich für die nächste Saison.
Ja, aber das gilt ja jetzt nicht. Für einen UNDAF würde das zum Beispiel nicht gelten.
Nein.
Und deswegen, das gilt hauptsächlich oder in der Regelfall für Jungspunde, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, oder und halt für...
Ja, und für die, die es wirklich betrifft, die kosten halt, glaube ich, auch richtig Geld. Und wenn du die halt ein halbes Jahr länger bezahlen musst, im Zweifel, ist das wahrscheinlich auch ein Faktor. Ich meine, ich sag jetzt einfach mal, wenn ein Topspieler, ich sag mal, ein guter Drittligaspieler kommen sollte, für den musst du für ein halbes Jahr bestimmt 50.000 auf den Tisch legen. Und dann hast du halt 50.000 für ein halbes Jahr, wo
hast aber
das zum Einspielen halt
ist. Ja, hast aber zum Saisonstart der Saison, wo es drauf ankommt, einen fitten, eingespielten Spieler. Außer erst Marcos Alvarez, da sind wir uns einig. Da reicht ein halbes Jahr nicht.
Ich würde sagen, wir warten mal ab.
Wie gesagt, ist halt eine schwierige Geschichte.
Ich glaube, absolut.
Für einen Jungspund, ja, da ergibt das Sinn. Aber der ist halt keiner, wo man von Anfang an sagen kann, der ist der Unterschiedsspieler.
Ich würde fast schon sagen, dass es eher für etwas erfahrene Spieler wichtiger ist.
So.
Also, aber okay, Tobi, du möchtest
wir warten mal ab, weil wir können das jetzt
hier nicht klären. Wir können nur spekulieren.
Das ist super spekulativ. Wenn wir den Namen hören, der da geholt wird, dann diskutieren wir weiter. Finde ich einen guten Film. Jetzt geht's für die erste nach auswärts.
Nach Hamburg
mal wieder. Nach Hamburg immer wieder.
Wie immer.
Die Hamburg-Wochen, ne?
Also das vielleicht.
Sind zwei Auswärtsspiele, ne?
Wir hatten jetzt eins.
Nee, genau.
Jetzt Teutonia Olsen ist
jetzt erst noch, ne? Nee, Hamburg 2.
Achso, das ist vielleicht
beide noch.
Auswärts, bevor
wir wieder zu Hause spielen. Nee, Teutonia ist das nächste Heimspiel. Das ist tatsächlich wahr.
Okay. Also wir hätten jetzt Norderstedt gehabt.
Ja,
und haben deswegen zwei.
Ist auch wichtig. Ja. Bestimmt. Aber nee, das nächste Auswärtsspiel ist. Stand jetzt noch, in ein paar Tagen nicht mehr, Hamburg 2.
Ja, dann haben sie
da hab ich mich
im Regenerationsfonds.
Genau, habe ich im Forum auch Quatsch erzählt scheinbar, wurde ich korrigiert netterweise, weil ich der Nord-FV ist immer noch ein Verband, bei dem muss man immer wissen, der ist halt einfach der Nord-FV. Weil wir wissen ja, unser Spiel in der dritten Liga, wo wir das Spiel verlegt haben wollten, war ja gegen Magdeburg, weil wir Corona-Fälle und alles Mögliche hatten. Da musste tatsächlich dann der andere Verein zustimmen und dann verlegt der DFB sowas. Hier reicht es einfach, wenn ein Verein sagt, ich habe keinen Bock zu spielen, dann sagt der Nord-FV, alles klar, machen wir so, der andere Verein muss sich halt fügen. Ja, ist halt verrückt. Ist halt Nord-FV oder NFV oder wie auch immer man die nennen darf und will. Das, immer ein Grund mehr, aus dieser verdammten Liga wegzukommen, ist der Nord-FV.
Haters gonna hate. Ja, dann, aber dann hast du den DFB wieder, also was bringt's uns?
Ja, ey, ganz ehrlich, den DFB hasse ich auch, aber auf eine andere Weise. Und ehrlich gesagt, ist das ein bisschen organisierter als dieser Hampelmann-Verein da.
Na gut, bevor ihr jetzt gleich noch eben schön ein bisschen auf die zweite eingeht kurz, wo ich nicht so viel zu sagen kann, schmeiße ich noch mal kurz einen Werbeblock hier in den Raum rein. Mhm. Wie beim letzten Mal möchte ich gerne noch einmal darauf hinweisen, dass eine Veranstaltung in Lingen stattfinden wird. Ach, du hast schon wieder gedacht, ich rede über PayPal, ne?
Du hast gedacht, du redest über...
Der PayPal-Link ist da wieder, schickt uns was und sowas.
Dachte, du redest
das sage ich jetzt an dieser Stelle. Okay, ja, der gilt natürlich auch immer. Aber ich meine natürlich am 28. Oktober Doppelpass on Tour im Theater an der Wilhelmshöhe. Organisiert von unserem guten alten Podcast-Freund Markus Höhner, mit dabei erlesene Fachkompetenz in Form von Thomas Helmer, Matze Knob wird mit diskutieren und ein Comedian ist auch geladen, Mario Basler. Dazu zwei Meppner-Gäste oder Meppen-angehauchte Gäste, nämlich zum einen Steffen Puttkammer, unser Co-Trainer, und zum zweiten Chris Hemlein, der gerade Eintracht Nordhorn so ein bisschen rockt.
Ja, oder auch nicht.
Karten gibt's noch, kommt gern vorbei. Wir werden uns das Ganze auch anhören. Nicht mitdiskutieren, schade.
Vielleicht auch besser für alle.
Vielleicht haben wir das Mikro schneller vor der Nase, als es lieb ist.
Wäre bestimmt lustig, wenn Mario Basler uns dir dann vor laufender Kamera, wollte ich schon sagen, einen auf die Nase gibt.
Versuch auch mal Lustiges zu erzählen, auf jeden Fall. Na gut, aber geht da gerne hin und hört es euch an. Ich glaube, das wird eine ganz coole Geschichte und dass wir solche Sachen hier ins Emsland kriegen, ist eine coole Sache und ist definitiv
unterstützenswert.
Liebe Grüße an Markus an der Stelle auch nochmal, der ja uns halt im Vorfeld auch kontaktiert hatte. Ja, so, jetzt dürft ihr noch kurz über die zweite reden und dann ist aber hier Abigaloppi. Die
Frauen müssen auch noch reden.
Wird schnell gegessen.
Die Frauen müssen auch noch reden. Ich dachte eigentlich, du machst Werbung über den neuen SV Meppen Podcast, Espresso und Bier. Ich dachte, den kann man hier auch nochmal eben erwähnen.
So, auch hast du jetzt getan?
Ich habe es nicht gehört. Du hast ja reingehört schon, aber ich hab noch nicht gehört. Aber
ja, um solider die Frage, die ganz am Anfang aufkam, von Bernie an Gubbel zu beantworten, ob denn der Podcast gehört wurde, also 1912, kann ich an dieser Stelle sagen, Espresso und Bier, hast du den Podcast denn gehört?
Ja. Genau. Deswegen auch gerne mal rein. Und wenn er mal nicht mehr nur auf Spotify kommt, dann höre ich ihn auch rein. Das ist das Problem, genau. Also dann, wenn der mal irgendwie in die Podcast-Apps
dieser Welt sagen, wenn die kommt. Verteilhilfe braucht, sagt eben Bescheid.
Also wir, Lukas
hat da, der weiß genau, wie wir es machen müssen.
Mit Spotify kenne ich mich zwar nicht aus, aber ich glaube, genau.
Du weißt, wie das machen muss.
Ich glaube schon, dass das machbar wäre, wenn es da Probleme gibt. Ja, wir haben ja nicht über Spotify, das ist auch anders.
Ist aber auch nicht unser Problem.
So. Genau, also ne, meldet euch gerne, dann kriegen wir das vielleicht auch irgendwie hin. Aber kann nichts versprechen, was ich nicht halten kann.
Vielleicht können sie es ja gar
nicht. Kann auch sein, egal. Machen wir erst die zweite dann, weil das ist noch am frischesten. Heute nämlich, ich meine, ich habe noch...
Vor zwei Stunden.
Genau, ich überlege gerade, theoretisch können wir auch noch über Hildesheim sprechen, wo die zweite 3-0 verloren hat. Lassen wir aber einfach mal, aus Gründen. Bin wollte, genau, zum ersten Mal glaube ich, dass unsere Zweite gegen eine andere Zweite spielt. Zumindest ist das schon lange her, sagen wir es lieber so. Vielleicht gab es das in der Bezirksliga tatsächlich auch mal oder Landesliga, aber wäre doch in die letzten Jahre doch eher selten gewesen, weil dieser kometenhafte Aufstieg unserer Zweiten dafür gesorgt hat, dass wir immer gegen Erste spielen mussten. Aber heute war es SV Meppen 2 gegen Eintracht Braunschweig 2. Aufsteiger letzte Saison in unsere Oberliga. Eine ja, sehr, sehr verstärkte Oberliga Niedersachsen aktuell, muss man schon sagen, weil wir auf Platz 18 uns jetzt vor dem Spiel eingefunden haben und auch manche Spiele unglücklich, aber auch manche verdient verloren haben. Aber ja, das Niveau insgesamt ist schon stark geworden, aber heute eine sehr, sehr gute Antwort gegeben haben. Und ich glaube jetzt, ja gut, wir waren heute die Einzigen, die gespielt haben. Haben deswegen auch die Abstiegsränge verlassen durch diesen 2-0-Sieg. aber ein insgesamt sehr, sehr starkes Spiel, würde ich sagen.
Ja, also man spielerisch vor allen Dingen kann sich echt am Kopf kratzen, wie man Tabellenletzter geworden ist, wenn man, ich sage jetzt mal, laut Tabelle solides Mittelfeldteam so klar dominiert und beherrscht, wie man das mit Braunschweig heute gemacht hat. Weil, ja, man hat eigentlich von der ersten Minute an, klar, kleine nervöse Phasen wohl gehabt, aber eigentlich hat man die ganze Zeit oder von Beginn an das Heft in die Hand genommen und hat strukturiert und konzentriert nach vorne gespielt, hat sich ja quasi in jeder Phase des Spiels immer mal wieder gute, teilweise auch hundertprozentige Chancen rausgespielt. Und dann ist man vielleicht beim Punkt, warum man Tabellenletzter war, hat die dann leider kläglich bis unglücklich vergeben, ja. Hauptsächlich. Und daher hat es, ich weiß nicht, ob du im Detail Szenen besprechen willst, aber es hat dann bis zur 82. Minute und ein sehr großes Geschenk der Braunschweiger bedurft, um dann endlich in Führung zu gehen. Ja, aber es hat sich quasi, also klar, kleinere Abschlüsse und auch mal eine Freistoß und Ecken hatte Braunschweig, aber aus dem Spiel heraus ist das vielleicht einmal gefährlich geworden, würde ich sagen. Und, das einmal musste Benno Schmidt, der für Hülsmann im Tor oder in der Anfangsformation stand, musste er retten. Einmal hat er gerettet aus Abseitsposition und das Spiel war damit für ihn
vorbei, genau.
Vorbei,
erste Halbzeit noch, genau. Ja. Drei Spieler aus der ersten waren im Kader, also
in der Startelf.
In der Startelf, genau, das meinte ich. Malte Zumdik hat, glaube ich, durchgespielt tatsächlich. Und Daniel Haritonov nach langer Verletzungspause hat 60 Minuten um den Dreh gespielt. Und ja, Benno Schmidt, Bennett, eine Halbzeit dann gespielt. Aber ich wollte auf die erste Halbzeit auch eingehen. Genau, Benno, verletzungsbedingt raus, hoffentlich nicht ganz so schlimm, genauso wie bei Luis Hebbelmann, der auch verletzungsbedingt raus musste in der ersten Halbzeit.
Schon nach 15 Minuten.
Ja, recht früh, genau, recht früh. Das war eine erhebliche Schwächung, aber so, also sie konnten vom Team aufgefangen werden. Joshua Hülsmann in der zweiten Halbzeit einen absolut Top-Job gemacht.
Und
keine Probleme gehabt, eine Riesenchance quasi pur mit seinem Körper. Also die Ecke so gut zugemacht, dass der Ball neben das Tor ging. Und auch Oliver Holthaus auch ein überragendes Spiel gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Wirklich super drin gewesen. Zweite Halbzeit war insgesamt ein bisschen schwächer. Deswegen sind da etwas quasi nicht nur die Braunschweiger, sondern auch ein paar Mapner ein bisschen abgefallen. Aber halt nicht so, dass das jetzt ein schlechtes Spiel gewesen war. Es hat nur ein sehr, 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 sehr gutes 0-0 in der ersten Halbzeit. Wurde zu allem im Endeffekt dann doch auch ein gutes 2-0 in der zweiten Halbzeit, weil da haben wir uns dann eigentlich für die Sachen belohnt, die wir in der ersten Halbzeit haben liegen lassen haben. Dennis Vego auch zum Beispiel, richtig starkes Spiel gemacht, obwohl der halt, ja, dann auch ausgewechselt wurde und dann Martin Ramming-Friesen das Tor gemacht hat, aber in der ersten Halbzeit halt schon Riesenchancen. Dann einmal leider war ein Fuß dazwischen, der dann verhindert wurde, einmal knapp am Tor vorbei, auch in der zweiten Halbzeit Daniel Benke, der das dann hatte. Aber insgesamt auch schöne Spielzüge, schöne Pässe, schöne Flanken und schöne Flankenläufe, auch super Doppelpässe. Eigentlich ein Spiel, wo die zweite gezeigt hat, aha, wir sind diese Saison zwar auf Platz 18, letzte Saison waren wir aber auf Platz 9. Und das war jetzt eher so eine Platz 9 Leistung quasi. Ja. Und dass man dann halt wirklich und so stark sich gegen Braunschweig, ja, die ja unter Profibedingungen trainieren und so, dass man da so zum Teil wirklich auch dominieren ist vielleicht ganz das richtige Wort, aber halt spielerisch überlegen war. Weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt einfacher ist, sozusagen, aber fand ich das schon sehr, sehr stark. Und halt auch, dass man intern so Verletzungen quasi auffangen konnte, fand ich, hat gezeigt einfach, diese Mannschaft gehört einfach nicht unten rein. Und mit einem funktionierenden Mannschaftsgefüge kommt man da auch wieder raus. War jetzt der dritte Sieg, der erste Heimsieg. Wir haben im Waldstadion gespielt, also eigentlich auch ein Auswärtssieg.
Erste zu Null.
Zu Null tatsächlich, genau, das erste, also der erste zu Null Heimsieg. In Bersenbrück haben wir auch schon zu Null gewonnen, 1-0. Aber insgesamt wirklich ein sehr, 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 sehr starkes Spiel, auf dem man sehr gut aufbauen kann, aber ne, das habe ich auch schon nach Spielen gegen, Ich glaube, gegen Schöning habe ich es auch gesagt, weil das halt auch spielerisch gut war. Da haben wir aber verloren. Gegen Bersenbrück haben wir gut gespielt. Und jetzt aber über 90 Minuten klar besser. Ja, ja.
Klar besser kann man sagen.
Ja, insgesamt. Also ein hochverdientes 2:0 sich erarbeitet hat. Kleinere Schwächephasen gab es halt auch in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt schon wirklich stark. Und Braunschweig auch ein Aufsteiger, so wie wir ein Aufsteiger waren in der letzten Saison, wo man eigentlich immer sagt, ja, die werden wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das würde ich jetzt über Braunschweig auch sagen. Und wenn du da dann halt wirklich so einen 2:0-Sieg eben abrockst, ist das schon, macht das sehr Mut für das nächste Spiel. Das nächste Spiel ist nämlich gegen Atlas Delmenhorst. Ja, das wird dann auch ein Kracher sein, weil Atlas haben wir jetzt gerade hinter uns gelassen in der Tabelle.
Und, ja, die letztes Jahr quasi Aufstiegskandidat waren.
Ja.
Und
jetzt unten drin.
Hat man letztes Jahr gute Erfahrungen mitgemacht in Atlas oder in Delmenhorst.
Ja,
genau. Auf dem Atlas.
Auf dem Atlas?
Ja, keine Ahnung. Bis auf mit den Ansagen. Mhm. Aber ja, es war, ja, wie du schon sagst, in jeder Hinsicht ein gutes Spiel. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, auch Haritonov, der seine ersten Minuten auf dem Platz bei der zweiten feiern durfte und den man im ganzen Spiel oder in den ganzen 60, 65 Minuten, die er spielen durfte oder spielen konnte, auch angesehen hat, was für einen Bock er hat, endlich wieder Fußball zu spielen, der auf seiner Linie oder auf der Außenposition für so viel Wirbel gesorgt hat und so viele Chancen kreiert und eingeleitet hat.
Ja.
Das war echt eine Freude, ihm da im Speziellen oder halt auch der ganzen Mannschaft zuzuschauen. Das war toll.
Malte, schade, dass er... Hat mir auch gut gefallen, so mit seiner Spritzigkeit, die er da reingebracht hat, auch gegen körperlich größer gewachsen und breiter gewachsen, hat er sich auch immer gut durchsetzen können. Leon Kugler hat es ja auch nochmal positiv erwähnt, der auch in letzter Zeit ein bisschen schwierige Phase hatte, in dem er zumindest häufiger auf der Bank Platz nehmen musste.
Der das 1-0 gemacht
hat. 1-0 gemacht hat und super starke Pässe eigentlich auch noch gespielt. Ich weiß gar nicht, wer das 2-0 eingeleitet hat, ehrlich gesagt. Aber das war auch ein super Pass. Könnte auch von ihm gewesen sein, weil es seine Seite war. Aber genau, das 1-0, den Torwart so unter Stress gesetzt, dass er zum Fehler gezwungen wurde. Es war ein sehr glückliches 1-0 der 82. Minute. Das spricht auch so ein bisschen so, dass wir uns das erarbeitet haben. Aber es war schon hochverdient.
Um das nochmal genau zu sagen, es war halt ein langer Ball, der in den Strafraum ging. Der Torwart kommt raus, Kubi geht halt auf den Mann oder nicht auf den Kubi Mann.
Kubi verlängert sondern, erst nochmal und dann geht er dann halt zum Torwart, auf den Torwart in Zweikampf, der rutscht kurz weg.
Genau,
und dann geht ins
lässt
Tor,
den Ball halt durchflutschen dadurch, durch das leichte Wegrutschen, dann steht Kubi halt frei vom Tor. Aber wer sich das auch selber durch den Einsatz auf den Torwart erarbeitet hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wer das 2-0 vorbereitet hat. Er hat auf jeden Fall die Kopfballchance, die von Raming Fresen auf der Linie noch geklärt wurde. Ja. Da hatten wir nochmal in der Zwischenzeit nochmal eine sehr große Chance zum 2-0, wo eine Bilderbuchflanke auf den zweiten Pfosten auf Raming Fresen, der perfekt gegen den Lauf vom Torwart köpft, wo dann leider noch ein Braunschweiger auf der Linie klären kann. Und wenn man eigentlich schon da hätte den Deckel drauf machen müssen, dann gab es noch einen Freischuss und eine Ecke, wo man noch einmal kurz gehofft hat, dass da nicht irgendwie einer durchrutscht, die man aber souverän verteidigt hat. Und dann hat man in der 90. halt das 2-0 draufgesetzt und hat dann den Deckel drauf gemacht und hat es dann in der Höhe auch, also es war auf keinen Fall zu hoch, auch wenn es halt beide Tore in der Schlussphase, das eine mit Unterstützung der Braunschweiger gefallen ist, es war eher noch zu niedrig ausgefallen tatsächlich. Also wenn man sagt, das Spiel hätte locker ein 4-1 verdient gehabt.
Das stimmt, ja.
Also so viele Chancen, wie wir hatten,
waren
ein 2-0 verdient und tendenziell eher zu niedrig als zu hoch.
Ja.
Auch wenn es, wie gesagt, beide Tore spät gefallen sind.
Genau, deswegen, wenn wir jetzt in Atlas nachlegen, dann ist man, nee, das sag ich nicht. Wenn wir in Atlas nachlegen, haben wir den zweiten Sieg in Folge geholt und das wäre auch bisher einzigartig in dieser Saison.
Ja, gegen Atlas wird auf jeden Fall auch die Motivation wieder da sein nach dem Plakat, was die gegen uns und gegen Emden
Kickers,
aufgehangen haben, aber generell glaube ich auch.
Ich glaube, dass da immer noch der Neid so ein bisschen rausspricht bei dir.
Ja.
Aber gut.
Ja, glaube ich auch tatsächlich. Der Neid und der Frust aus dem letzten Jahr.
Ja, das
und das kann man da, also das kann man gerne nochmal, also ich würde gerne nochmal so ein Plakat von denen sehen.
Ja, gut, dann sprechen wir noch über die Frauen. Das letzte Spiel gegen SC Sand. Nochmal eben, hast du das gesehen, Tobi?
Nein.
Nee, nicht gesehen? Okay, schade. War auch das letzte Heimspiel, was wir sehen konnten. Auch ein 2-0-Sieg. Auch ein, ja, insgesamt nicht ganz so verdient wie der, bei der zweiten Sieg war, würde ich sagen. Aber ja, Heimspiele gegen Sand sind ja auch letztens oder letzte Saison besser gewesen. Und ja, deswegen reden wir da nochmal ganz kurz drüber. Da war eine sehr gute erste Halbzeit, eine schwächere zweite Halbzeit, sehr schwach wollte ich ja sagen, ist ein bisschen übertrieben, eine schwächere zweite Halbzeit, so grob zusammengefasst. Ja, aber gerade die erste Halbzeit hat schon Mut gemacht, wo wir ja doch einige Verletzungen und Sperren kompensieren mussten. Jens Gesteenwijk war gelb-rot raus, Marie Bleil war verletzt, Laura Bröhring war verletzt, oder nicht im Kader zumindest, ich weiß es nicht genau. Aber ich kann mir halt nur Verletzungen, ich hoffe dann halt nicht so schlimme, erklären. Aber insgesamt hat die erste Halbzeit schon Bock gemacht. So, also spielerisch würde ich schon sagen, war das eher ein Schritt nach vorne wieder mal. Muss man ja auch sagen, dass die Saison sehr, sehr schwierig sein wird für die Frauen. Also gerade nach den ganzen Leistungsträgerinnenabgängen, auch der schweren Verletzung von ja, der Weinbergerin, ich weiß ihren Namen gerade nicht, der auch sehr wehgetan hat, so als so ein bisschen so ein Ankerpunkt, den man gehofft hat am Anfang der Saison, die dann halt so ein bisschen die Rolle übernimmt einer Sarah Schulte, die auch an dem Spieltag verabschiedet wurde, kann man auch noch mal sagen, war auch ein sehr schöner Moment mit sehr viel eingespielten Videos, wo ihr gedankt wurde für ihren Einsatz beim
SV Meppen. Von allen möglichen alten Weggefährten und Weggefährtinnen, also sei es ein Tommy Stroth mit Karin Bakhus, Lisa Sens, alle möglichen ehemaligen Spielerinnen haben ihr halt nochmal, ja, quasi gedankt dafür, was sie für sich speziell für den SV Meppen oder für den Fußball in der Region gemacht hat. Und ja, Maria hat nochmal hervorgehoben, was sie für eine Spielerin ist, auch, ja, wie stark sie fußballerisch ist, wie toll es war, dass sie auch der Region als so talentierte Spielerin die Treue geschworen hat, genau. Und
hat auch so subtil anklingen lassen, dass so ein Engagement beim SV Meppen jetzt auch möglich ist. Ja. Die Weinbergerin übrigens, um diesem namenlosen Gesicht einen Namen zu geben, Maren Haberecker. Seiner eben dazu gesagt, weil das wäre ja sonst ein bisschen blöd, einfach das so stehen zu lassen. Die hatte sich ja am Anfang der Saison schwer verletzt mit einem Kreuzbandriss und wird die Saison wahrscheinlich nicht mehr spielen, würde ich mal so tippen. Außer vielleicht noch so zum Schluss der Saison, abwarten. Aber kommen wir aufs Spiel. Ein guter Beginn, ein guter Start insgesamt. Gerade sehr spielfreudig in Erinnerung hatte ich da Nagi und Mauli. Und auch dann Lea Göppel in der Innenverteidigung, die mir richtig gut gefallen haben, die ja auch das 1-0 gemacht hat per Ecke. Auch so ähnlich wie Raming Friesenschön gegen die Torwart-Torhüterin Laufrichtung geköpft und dann stand da halt keine Sanderin mehr im Weg. war das dann halt so ein bisschen Außenspieler raus. Ich glaube nur noch Sophia Lux mit einem richtig starken Abschluss, der knapp an die Latte ging oder über die Latte, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Das war noch so ein bisschen so die größte Chance auf die Latte, ne? Ja. Aber das war dann halt das Tor nach Ecke. Aber insgesamt muss man schon sagen, spielfreudig, was auswärts ein bisschen so unser Problem ist, dass wir da, gerade auch das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, was 1-0 verloren ging, wo wir da wirklich über weite Strecken nicht ins Spiel gefunden haben, konnte man schon sagen, ja, in der ersten Halbzeit haben wir das gut gemacht. Gegen sehr hoch stehende Sanderinnen hat man dann immer so Mittel gefunden, dann hinter die Kette zu kommen. Es hat dann aber so hauptsächlich am Abschluss so ein bisschen gehapert. Deswegen war das 1-0 auch ganz schön eine kurz ausgeführte Ecke. Eine Flanke von Likina, die auch ein richtig starkes Spiel gemacht hat über 90 Minuten. Oder über die, ich weiß gar nicht, ob sie ausgewechselt wurde, aber ich glaube nicht. Die Flanke dann Lea Köppel vollendet hat. Insgesamt muss man schon sagen, dass das eine starke Halbzeit war. wo auch, glaube die besten Chancen waren, aber eher noch in der zweiten Halbzeit, wo die witzigerweise schwächer war. Aber man muss schon sagen, spielerisch Schritt nach vorne, habe ich nach dem Ingolstadt-Spiel auch schon gesagt. Aber jetzt gilt es, das halt in Andernach dann zu bestätigen, wie es halt immer so ist, dass dann ein gutes Spiel dann nicht den die Saison bestimmt, sondern da muss man dann halt auch dann das bestätigen, und da geht es jetzt halt in Andernach. Deswegen, also es gab auch noch ein paar Negativpunkte halt in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, da war Sand sehr, sehr nah dran am Ausgleich. Auch Thea Favik mit zwei Riesenparaden. Einmal auch ein bisschen Glück, dass er bei ganz knapp am Tor vorbeiging. Aber Thea fängt sich auch so ein bisschen nach dem Weinberg schlechten Einstieg.
Ja, aber das war auch ihr einzig richtig schlechtes Spiel, muss man sagen. Also sie hat sich da relativ schnell gefangen.
Ich finde, es geht immer einen Schritt nach vorne so, dass dann auch, ich glaube, das Spiel danach war auch noch ein bisschen unsicher, aber halt kein Fehler.
Auf jeden Fall jetzt schön für sie auch, dass es das erste Mal zu Null, jetzt zu Null Spiel geworden ist, und das wird ihr auch noch mal ein bisschen mehr Auftrieb geben, glaube ich. Und man sieht gerade als aus der U19 hochgekommen,
17,
ja. oder U17, aus der U-Mannschaft hochgekommen, ist das wahrscheinlich auch nochmal in die zweite Bundesliga ein besonderer Schritt. Und dass sie den so stark meistert, gerade auch, finde ich nochmal sehr heraushebenswert, nachdem sie ja diese Nackenschläge, zwei Tore quasi oder ein Tor mit verschuldet hat, eins, was auch hätte ein Tor werden müssen gegen Weinberg, also wo sie zwei Riesenfehler gemacht hatte im Spielaufbau. Dass sie da sich dass ich das so abschütteln konnte und, wie du schon richtig gesagt hast, mit zwei Superparaden oder mindestens zwei Superparaden die Punkte mit festgehalten oder den Sieg mit festgehalten hat und auch sich nicht im Spielaufbau versteckt, also auch trotzdem ihr Spiel jetzt weiterspielt, die Bälle rausverteilt, finde ich auf jeden Fall hervorhebenswert. Das war richtig stark.
Genau.
Trotzdem muss man natürlich sagen, man hat in der zweiten Hälfte, wie du schon sagst, mehr angeboten, leider. Also da sind die Sanderinnen sind besser ins Spiel gekommen, hatten auch Abschlusschancen, auch durch Freistöße aus 40 Metern.
Ach ja, richtig,
ja. quasi.
Eingewechselte Spielerin, die ordentlich Bums im Fuß hat. Das wirklich war, aus 30 Meter hat die versucht, das Tor zu schießen, und das wurde dann auch mal.
Und das
mal
wurde sehr gefährlich,
ja. Teil, ja.
Und dann hat man halt mal ein bisschen Glück, muss man auch sagen, dass das 2-0, das war quasi ein
schönes Ding wieder,
aus sehr kurzer Ecke über.
Abgefälscht, Nina Kossen auf außen auch.
War ja abgefälscht, okay.
Ja, ich glaube wohl. Ja. Auch ein bisschen irritierend, Nina Kossen eigentlich immer letzte Saison große, aber vielleicht auch so ein bisschen dem System geschuldet. Kommt jetzt auch eher nur als Joker rein, liefert dann aber gerade in Heimspielen dann auch immer mit super Toren. Gegen Ingolstadt ja schon ein überragendes Ding gemacht. Und hier den Deckel drauf auch, müsste auch die 90. Minute oder so gewesen sein. Also dann das 2-0 gemacht, abgefälscht, dann aus sehr kurzem Winkel, Spitzenwinkel ins lange Eck. Sagt man natürlich danke, aber sagt auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen ihre Qualität, dass sie dann aus solchen Winkeln dann auch noch die Dinger macht.
Ja, es hätte schon vorher einmal passieren können, wo sie aus ähnlicher Position auch aus sehr kurzen Winkel oder aus sehr kurzem aus sehr kurzer Ecke den Ball nicht unterbringen konnte oder nicht querlegen konnte.
Achso, Kossen war es auch, richtig. Ich hatte nochmal mal den Kropp in Erinnerung, die auch, glaube ich, ein Ball, der quergelegt wurde, dann ganz knapp am Tor vorbei
krätscht. Ja, also wir hatten große Chancen, oder was heißt große Chancen, ist auch ein bisschen hochgegriffen tatsächlich. Also wir hatten Möglichkeiten.
Für das Spiel schon, ehrlich gesagt. Also da waren wir hatten die größeren Chancen schon eher wir.
Diese
Phase von Sand.
Das auf jeden Fall.
Wo die besser gespielt haben in der zweiten Halbzeit.
Das ist auf jeden paradox. Fall. Wir hatten deutlich mehr gute Chancen, aber um es jetzt, haben die wenigsten das Spiel der Zweiten gesehen, aber so groß wie heute bei der Zweiten war es dann halt doch nicht. Aber es waren jetzt keine hundertprozentigen dabei, aber schon welche, wo man sagt, wenn es 0-0 steht oder wenn es 1-0 steht, macht ihn doch bitte, dann ist direkt ein bisschen mehr Befreiung da. Es wurde halt nicht gemacht. Dann musste man halt bis zur 90. zittern. Und
dann auch nochmal ein kleiner unbezahlter Werbeblock, wie bei Doppelpass on Tour. Die Tore der Zweiten, vielleicht auch die Chancen, ich weiß es gar nicht, gibt es eigentlich auch immer ein paar Tage später auf Instagram, auf dem Instagram-Kanal von der U23.
Da wird das eigentlich auch immer sehr konsequent dann hochgeladen. Und ja, die Spiele der zweiten, die Highlights kann man sich auch auf Sporttotal oder YouTube oder so nochmal anschauen. Und dann
YouTube
kann,
auch, ja?
YouTube auch, ja. Okay. Genau, da kann man sich das dann auch
Highlights
gönnen.
Nur.
Highlights, ja, Highlights, okay.
Genau. Die Spiele tatsächlich ja auch
bei... Sogar Magenta Sport kann man sich die Highlights auch noch angucken. Die Spiele irgendwie nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer.
Und man braucht aus irgendeinem Grund bei Sporttotal jetzt einen Account.
Ja.
Ist auch irgendwie ein bisschen komisch, aber gut.
Ja, alle wollen deine Daten, das ist auch logisch.
Ist ja nicht kein großes Hindernis, sag ich jetzt mal.
Ja, 10 Minuten Mail ist da immer ein guter Ansprechpartner.
Ja.
Aber das wäre es dann auch schon,
genau. Dann haben wir glaube ich, auch vor der dann komplett durch.
Ja, haben wir, glaube ich, auch über alles gesprochen. Die Frauen spielen heute, morgen, oder heute, wenn ihr das hört, oder boah, 2 Wochen, wenn ihr das ganz spät hört. Also
am Sonntag.
Am Sonntag um 14 Uhr in Andernach, also wer sich auf den Weg machen will, ja. Oder wer es halt gucken will, der darf sich dann halt auch einen Account machen bei Sporttotal. Da wird das dann natürlich auch live übertragen. Mal schauen, wie gut das dann jetzt läuft. Das ist ja auch immer so diese KI-Kamera-Gedöns-Geschichte. Da ist ja immer viel Glücksspiel dabei. Läuft es gut, läuft es nicht gut. Aber naja, das sind Sachen, mit denen muss man sich rumärgern. Aber so ist es halt.
Ja, besser als gar nichts.
Besser als gar nichts. Das ist natürlich auch richtig.
Dann soll es das für heute gewesen sein, würde ich sagen, oder?
Ja, das durch.
Und freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Ich war jetzt ein bisschen still, jetzt kann ich den Abschluss da eben machen, das ist auch schön.
Das war super.
Ja, dann tschüss.
Bis dann.
Ja.
Ciao.